Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR-Podcasts. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute an einem Donnerstagabend erstmal Daniel, herzlich willkommen zurück zum JWR-Podcast nach, ich glaube, 2 oder 3 Wochen Abwesenheit. Wir hatten ja einige spektakuläre Gäste in den letzten Wochen auch gehabt. Und wir wollen heute auf ein Thema zu sprechen kommen, was vor allem im Sagenhaft und Sonderbar Kanal auch schon unter anderem Thema recently sozusagen gewesen ist, worüber wir heute sprechen wollen. Aber wir haben eine Zuschauermail bekommen und ich möchte den Zuschauern auch sagen, gegen Ende unserer Folge möchte ich dich mal darauf ansprechen, ob du nicht nochmal deine musikalische Karriere verfolgen möchtest. Stichwort Mundharmonikaspiel.
Ja, hallo, auch hallo. Ja, ich war jetzt eine Weile weg. Das ist richtig. Wir hatten beide viel zu tun. Ich hatte sehr viel zu tun. Du hattest mal coole Gäste. Und war auch mal schön, ein paar Wochen deine hässliche Visage nicht sehen zu müssen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Und ja, hey, macht Spaß, wieder Podcast zusammen zu machen. Hab dich ja dann doch irgendwo vermisst. Wir sprechen heute in der Tat über ein Thema, was wir vor kurzem beim Sagen von Sonderbar Podcast schon besprochen hatten. Aber mit dir ist das wieder vielleicht nochmal ein ganz anderes Level, das Thema zu besprechen. Aber mich würde jetzt auch diese Mail interessieren. Du hast die mir heute zwar geschickt, aber ich habe keine Zeit gehabt, sie durchzulesen. Also bin ich jetzt gespannt, was du zu erzählen hast.
Genau, wir haben nämlich, und für alle, die immer Gedanken haben, die sie vielleicht teilen möchten, aber vielleicht nicht öffentlich als Kommentar teilen möchten, haben wir in der Videobeschreibung unsere E-Mail-Adresse eingeblendet, die jwrpodcast@mail.de heißt. Das heißt, alle Gedanken, die ihr vielleicht zu Sendungen oder zu Folgen generell zu Themen habt, die ihr nicht öffentlich teilen wollt, zumindest nicht unter YouTube, könnt ihr uns auch gerne als E-Mail senden. Und eine solche E-Mail ist nämlich eingetroffen. Und ich würde sie dir gerne vorlesen und auch den Zuschauerinnen und den ganzen Zuhörern auch mal vorlesen, weil das etwas ist, was vielleicht an unser eigentliches Hauptthema anknüpft. Und die E-Mail lautet nämlich wie folgt. Hallöchen, Daniel und Dean. Ich habe eine Story, die ich selber nicht glaube. Ich denke, dass das dran sein könnte, da es doch mitunter komische Umstände dabei gibt. Ich kann euch die Handlung kurz schildern. Die Sache ist mir selbst passiert. Ich war zu diesem Zeitpunkt circa 40 Jahre alt. Kann auch einige Jahre schwanken. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich habe Probleme mit den Zeitpunkten. Ich liege also in meinem Bett und schlafe. Als ich durch etwas auf meinem Bett wach werde, kniet eine Frau über mir, völlig entblößt, und ich merke, meine Bettdecke war schon weg. Als ich merke, wie ich in sie eindringe, wie sie sich auf mich setzt. Die eigentliche Sache ging dann recht schnell für meine Begriffe, also bin ich das nicht so gewohnt gewesen, weil ich den Höhepunkt eigentlich sehr gut kontrollieren kann. Als sie rauszog, verwandelte sich das Gesicht der Frau und ich erschrak sofort und in diesem Augenblick des Schreckens verschwand die Frau plötzlich, als wenn sie sich in Luft auflösen würde, nur viel schneller. Das war dann auch der Moment, an dem ich weiß es nicht genau, aber ich war plötzlich wach und begann zu realisieren, was da gerade passiert ist. Zu meiner Verwunderung war das Licht aus, wo es eben noch an war, als sie gerade noch da war, die kleine Nachttischlampe. Außerdem war meine Bettdecke über mir und ich lag darunter. Meine Kleidung war, wo sie sein sollte, also ich war nicht nackt. Ich hatte immer noch eine Erektion. Ich griff in meine Hose, welche völlig trocken war. Jetzt schaute ich mich um, zu meiner rechten Seite, wo meine Frau, mit der ich seit 2002 glücklich verheiratet bin, seelenruhig wie immer schlief. Ja, ich verheiratet. Jetzt begann ich mir Fragen zu stellen. Kann das sein? War das echt? War das ein Traum? Nein, das war so echt, das kann doch gar kein Traum gewesen sein. Ich kenne mich aus mit Träumen. Ich kann mich sehr oft erinnern an meine Träume. Apropos Traum, diese Frau wäre meine Traumfrau gewesen, vom Aussehen und von der Figur her. Sie sah meiner Frau sehr ähnlich. Ich wusste aber, dass es nicht meine Frau war. Zumal da meine Frau ja auch noch schlief und das macht meine Frau normalerweise nicht danach. Also nach dem Sex, würde ich dann sagen. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich das nur geträumt habe oder nicht. Ich habe auch meiner Frau nie davon erzählt. Meine Frau hat keinen Sinn für sowas und ich denke, diese Geschichte würde doof enden. Oh, in der Tat. Das war auch das erste Mal, dass ich so ein Erlebnis hatte. Es trat seitdem auch nicht mehr auf. Ich betrachte es seitdem her als schöne Erfahrung. Ich vermisse sie aber auch nicht. Und dann viele Grüße aus der Stadt, die wir jetzt, glaube ich, nicht nennen, weil vielleicht dann die Frau in diesem Fall wissen könnte, dass es sich um ihren Ehemann handelt. Was denken wir über diese Geschichte?
Also erstmal vielen Dank für diese Mail, für die Zuschrift. Das freut mich immer sehr, wenn Mail kommt, wenn Mails kommen. Ich weiß nicht, ob diese genaue Umschreibung nötig gewesen ist, aber danke dafür auf jeden Fall. Ja, es erinnert mich ein bisschen an die Geschichte von Peter Khoury aus Australien. Wir hatten es über ihn hier im Podcast auch schon ganz kurz mal, der berichtet hat, dass er nachts von Aliens besucht wurde und auch diese Alien-Dame sich auf ihn draufgesetzt hat und nach der ganzen Aktion er so ein Alien-Schamhaar fand, das um seinen Löringer gewickelt war. Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Hey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Natürlich könnte es ein Traum gewesen sein. Es gibt Träume, die fühlen sich sehr plastisch an. Warum gerade sowas? Das ist schon ein bisschen freaky. Hey, welcher Kerl hatte nicht schon Träume in der Art von irgendeiner hübschen Dame und ja, die so ähnlich waren und das Ganze sich auch so echt anfühlt, dass du am liebsten einschlafen würdest und weiter träumen würdest an der Stelle, aber das klappt natürlich nie. Ja, was halten wir davon? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, gibt es denn noch andere Hinweise außer diese Erinnerungen und dieses Gefühl, dass es echt gewesen ist? Was darauf hindeuten könnte, dass es wirklich echt war. Gab es denn irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, irgendwelche Rückstände von der ganzen Aktion vielleicht an diesem Mann? Vielleicht hat er das jetzt nicht geschrieben, glaube ich, ne?
Doch, das beschreibt er ja, dass er eine Erektion hatte. Ja, also er beschreibt ja, dass er diesen Traum hatte, wo er da ja, zum Orgasmus kam, aber dann aufwachte und dann das Gesicht der Frau und diese Frau generell auch verschwand, dass er eine Erektion hatte, aber nicht gekommen ist und auch angezogen war, was im Traum de facto aber nicht so war. Und das, was du gerade auch angesprochen hast mit Kinder- oder Alien-Kinderzeugen, das hatten wir auch da wieder mal der Verweis auf die David Huggins-Folge, wo David Huggins ja exakt ja auch das Gleiche behauptet, dass er ja auch Geschlechtsverkehr dann mit einem Außerirdischen oder mit einer Außerirdischen, Crescent, die Wunderbare, und sie sieht wirklich schön aus. Also ihr müsst euch mal die Folge anschauen, sie sieht wirklich nicht von schlechten Alien-Eltern gemacht aus, muss man sagen. Vielleicht schaut ihr mal in diese Folge rein. Aber im Grunde genommen spinnen wir das Thema ja gerade schon mal wieder zu weit, weil wir wieder in diese Alien-Richtung abdriften. Das, worüber ich instant erstmal nachgedacht habe, was diese Beschreibung von dem Traum betrifft, ist, dass wir das erstmal in Ghostbusters vor allem auch gesehen haben. Also Ray Stantz ist ja auch dann eingeschlafen und dann kam der Geist über Ray Stantz und die Hose hat sich geöffnet und ich meine gehört zu haben, ich bin mir dabei jetzt nicht so ganz sicher, dass in der latest Version sozusagen von den Ghostbusters-Film, dass diese Szene rausgenommen worden ist, weil diese wohl nicht mehr zeitgemäß ist und nicht mehr den heutigen zeitgemäßen Ansprüchen halt entspricht, dass man das Kindern zeigen könnte, weil Kinder natürlich nicht wissen im Idealfall, worum es da geht in dieser Szene. Aber im Grunde genommen ist das ja auch ein Phänomen, was wir ja auch immer häufiger hören, vor allem in dieser ganzen grenzwissenschaftlichen Szene, dass Menschen halt träumen. Und die Frage ist natürlich, und das hatte ich zuletzt auch noch mit Robert Fleischer besprochen, wo es auch darum ging, zum Thema Bewusstsein und was sind letzten Endes ja auch Träume, kann es durchaus sein, dass wir dort dann halt in eine andere Realität abdriften, die vielleicht dann auch mit einer Paralleldimension sozusagen da dann korrelieren, dass da sozusagen dann eben ein anderes Layer sozusagen draufgesetzt wird, wo diese Interaktion dann entstanden ist, ja, wenn ich da jetzt positiv drüber nachdenken möchte, über diese ganze Schilderung der E-Mail. Und das hat man ja schon häufiger. Also, dass man ja dann sagt, so, hier ist eine Paralleldimension, hier hat sich jetzt was eröffnet, was halt eigentlich nicht bei uns sein könnte oder dürfte, aber es findet gerade trotzdem statt. Und das sind dann nach wie vor dann halt auch Sichtungen. Und das können Geister sein, das können Aliens sein, das kann alles sein, was eben nicht der normalen, in Anführungszeichen, normalen Realität entspricht, wie ein normaler Mensch, sehr generalistisch jetzt gedacht, aber jeder versteht ja, was ich meine, das sehen würde. Und von diesem Standpunkt aus betrachtet, denke ich, so absurd diese Schilderung auch klingen mag, weil es ja auch um einen sexuellen Inhalt ja auch in diesem Fall geht. Aber wenn man das mal beiseite lässt, geht es ja im Grunde genommen ja trotzdem einfach nur darum, dass hier vielleicht ein Wesen aufgetaucht ist, was dann eine andere Frau dann in diesem Fall dann halt auch ist, was halt nicht eigentlich in dieser menschlichen Realität sein sollte. Aber es war halt dann da, in Form eines Traumes. Und wir haben schon mal in Folge 9 über Träume und Reinkarnation gesprochen im JWR-Podcast, wo wir auch schon mal versucht haben zu ergründen, ne, was einfach Träume im Grunde genommen wirklich bedeuten. Ne? Ist das einfach wirklich nur das Gehirn Informationen verarbeitet? Oder steckt da wirklich mehr dahinter? Und wenn man halt aktuell grenzwissenschaftlicher Nachrichten dann auch immer folgt und auch sehr, sehr gut in Betracht zieht, was dann vor allem auch die Wissenschaft dann auch hin und wieder äußert, dass es eben halt auch unerklärliche Phänomene gibt, die mittlerweile auch bestätigt sind und dann teilweise auch in spirituelle Richtungen geht, wie das Robert Fleischer ja auch erwähnt hat im letzten Interview. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ist da vielleicht doch mehr dran, als wie man darüber nachdenken mag? Ich hatte kürzlich noch mit jemandem über Remote Viewing gesprochen, wo ich vehement gegen war und ich habe mit dem eine Viertelstunde darüber eine Diskussion geführt und er hat seine Argumente gebracht und ich habe meine Argumente gebracht, weil er halt der Meinung ist, dass sowas wirklich existiert, also in Form nicht, dass es nicht getestet worden ist, sondern dass das wirklich eine Fähigkeit ist. Und das hat er mir versucht, sehr stark zu erläutern und zu erklären. Und ich habe das aber trotzdem für nicht wahr befunden. Also ich finde einfach, das ist etwas so, da kommen wir in diese Bereiche rein, wo man sagt, das Gehirn könnte wirklich über Fähigkeiten verfügen, die wirklich übernatürlich sind. Ja, da reden wir nicht über eine Alltagsfähigkeit, sondern über irgendetwas Übernatürliches. Und wenn es etwas ist, was wirklich zum Thema Remote Viewing der Realität entsprechen würde, dass es das wirklich geben würde, faktisch, dann würde das viel, viel bekannter sein. Weitaus bekannter sein. Und da würde jeder in seinem Leben schon mal drüber nachgedacht haben, oh, wie wäre das, wenn ich diese Fähigkeit ein bisschen weiter trainieren könnte? Weil alleine diese Fähigkeit ist ja eine unfassbare Macht im Grunde genommen, ja, wenn man Remote Viewing beherrscht, ja. Und wenn das halt wirklich etwas ist, was echt wäre, und das ist das, wie ich das aktuell halt sehe, wenn das echt wäre, dann würde es bekannter sein, dann würden es viel mehr Leute testen und dann würde das etwas Alltägliches sein. Dass man sagt, ah, ich habe es über das RV, würde man da sagen, würde das AV, habe ich hier wieder Sachen gesehen oder so. Aber das glaube ich nicht. Dafür ist es mir zu abgespaced, aber dagegen spricht halt auch diese jahrzehntelange Forschung daran und jahrzehntelange Ergebnisse, die zum Teil stimmen. Aber wenn man ein bisschen detaillierter darüber nachforscht und ein bisschen detaillierter da reingeht, weil ich wollte das auch mal dann wirklich sehen, was Forschungsergebnisse wirklich dann halt auch im Endeffekt sind, dass da auch ganz, ganz viele Fehlschläge waren in den ganzen Jahrzehnten dieser Remote-Viewing-Forschung. Und das wird natürlich dann außer Acht gelassen, dann hängt man sich eben daran, wo es halt irgendwo gestimmt hat. Aber ich denke, dass wir da, glaube ich, ein bisschen zu spirituell, zu übernatürlich denken.
Also Remote Viewing ist alles andere als abgespaced, würde ich sagen. Das ist sogar ein sehr fast ein bisschen langweiliger sachlicher Vorgang. Ich habe das auch schon probiert mit einem Remote Viewer zusammen, mit Stefan Franke, einem der bekanntesten deutschen Remote Viewer, würde ich sagen. Und es war ein sehr sachlicher Vorgang. Also es ist auch kein großartiger Hokuspokus. Ich denke schon, dass das funktioniert. Ich denke nicht, dass es irgendwie so ein Hexenzauber ist. Es ist etwas, was jeder vielleicht lernen könnte, aber vielleicht nicht jeder tut, weil du sagst, es würde vielleicht jeder machen. Will sich vielleicht nicht jeder damit beschäftigen, genau wie sich nicht jeder damit beschäftigen möchte, Gitarre zu lernen oder Klavier, ist das eben genauso bei dem Remote Viewing. Ist ein sehr interessantes Thema, gibt es ja auch schon sehr lange. Und wie du schon sagst, wird auch viel oder wurde zumindest auch viel dran herumgeforscht und gibt immer noch viele, viele Remote Viewing Gruppen, die sich damit befassen. Nach wie vor. Ja, nochmal kurz zur Mail. Was du zu dieser Mail auch zu sagen hattest, bin ich bei dir. Ganz interessant das Ganze. Und mit, wie soll ich denn sagen? Ja, vielleicht noch zu dem Herrn, der uns das geschickt hat. Wenn man ein bisschen schmunzelt, nimm es uns nicht krumm. Ist natürlich eine Geschichte, die ein bisschen zum Schmunzeln anregt auch, aber ist dennoch interessant, darüber nachzudenken, was denn dran sein könnte. Man fragt sich da, es gibt viele Fragen tun sich auf. Wenn es denn so eine Art Traum war und vielleicht nur in dieser Traumwelt oder in diesem Traumzustand oder was immer das auch für ein Zustand war, passiert ist und gar nicht dieses Wesen vielleicht gar nicht physisch bei ihm mit im Bett lag, neben ihm und seiner Frau, sondern es wirklich auf einer ganz anderen Basis vielleicht vor sich ging, ist es denn trotzdem wirklich passiert? Kam es denn zu dem Akt, wirklich zu dem Akt? Vermutlich war der Zweck, ihm seine Spermien zu klauen. Grüße gehen raus an Boris Becker. Und ja, klappt das vielleicht bei diesen verrückten Phänomenen auch auf diese Art und Weise, in einer Art Traum, in einer Art Traumzustand oder in einem vielleicht innerhalb einer, vielleicht einer anderen Dimension, wer weiß. Wir haben es ja vorhin angesprochen, bei uns auf dem Kanal, Sagenhaft und Sonderbar, war in der letzten Zeit ein bisschen diese Verzerrungstheorie sehr aktuell. Auch deshalb, weil es mich sehr interessiert. Also ich finde das wirklich sehr spannend. Dieser ganze UFO-Zirkus, Leute, da könnt ihr mich jetzt steinigen, um Grush und Jeremy Corbell und wie sie nicht alle heißen, Gary Nolan. Das ist für mich aktuell ein richtiger UFO-Zirkus. Jeder will die spektakulärere Nachricht irgendwie raushauen, aber es ist irgendwie nichts Handfestes dabei. Die Informationen sind teilweise schon spannend, aber es führt irgendwie einen gar nicht weiter, was das angeht, was Richtung Disclosure, die ganzen Geschichten. Es kommen viele Infos, aber irgendwie ist da nicht viel Substanz dahinter. Zumindest für mich ist das ein UFO-Zirkus geworden. Einer will spektakulärer wirken als der andere. Ich finde, dass ich habe aufgehört, das zu verfolgen. Ich gucke ab und zu mal rein, was es Neues gibt, aber ich habe echt aufgehört, die letzten Wochen das intensiv zu verfolgen. Nein, wie gesagt, ich sag's nochmal, richtiger, regelrechter UFO-Zirkus geworden. Und dann kam über Roland Horn bin ich auf diese Verzerrungstheorie gestoßen, die Theorie, und dann habe ich gesehen, da war ja auch Robert Fleischer hat darüber berichtet. Das war ganz interessant, dieser spanische Forscher, José Antonio Caravaca oder Caravacas, war bei Robert im Interview. Das war ganz interessant und er hat über diese Verzerrungstheorie gesprochen. Und diese Theorie könnte eventuell, ja, vielleicht nicht eine Antwort auf das UFO-Phänomen sein, aber uns vielleicht ein Stück näher an die Antwort bringen, finde ich. Ich finde diese Verzerrungstheorie äußerst interessant und spannend. Das ist für mich, es haben Leute geschrieben, ach, schon wieder eine Theorie, ne? Wir brauchen endlich mal was Handfestes, wir brauchen dies, wir brauchen das. Ja, da stimme ich natürlich auch zum Teil zu. Aber diese Theorie könnte vieles erklären oder eine Art Erklärung für vieles bringen. Und deswegen gefällt mir die so gut. Es gibt dann wieder neue Denkanstöße und ja, das mag ich. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt weißt über diese Verzerrungstheorie, ansonsten kann ich mal ein bisschen erzählen, aber wenn du da jetzt einsteigen willst, leg los.
Das wird ein gefundenes Fressen für alle Freundinnen und Freunde des JWR Podcast, weil ich kenne mich null über die Verzerrungstheorie aus. Ich habe gar keinen Plan, worum es geht. Das heißt, das wird jetzt ein sehr, sehr professioneller Gedankenaustausch zwischen uns. Ich philosophisch und du faktisch. Erkläre uns bitte, worum es bei der Verzerrungstheorie geht.
Bin natürlich auch kein Profi, was diese Verzerrungstheorie angeht. Ich habe natürlich auch nur die paar spärlichen Infos, die ich jetzt über Roland Horn mir organisieren konnte und über einen Artikel von diesem Mann, José Antonio Caravacas, selbst. Die Theorie besagt im Groben, dass sich das Phänomen bei abertausenden Berichten ja immer gleich präsentiert, aber trotzdem nie einem bestimmten Muster entsprechend. Weiß nicht, ob das jetzt logisch klingt.
Was heißt das Phänomen, also eine Sichtung?
Nehmen wir jetzt mal das UFO-Phänomen daher. Darum ging es, glaube ich, zum größten Teil. Das UFO-Phänomen. Zum Beispiel haben wir unendlich viele Entführungsberichte, in denen Menschen davon erzählen, ja, wie sie in ein Objekt gebracht werden und dort zum Beispiel auf einem Tisch liegen und untersucht werden. Das ist so der Klassiker, ne? Dieses klassische, in Anführungszeichen, klingt ein bisschen blöd, aber UFO-Entführungsszenario. Aber wie so oft sind es bei solchen Berichten immer unterschiedliche oder oft, nicht immer, oft unterschiedliche Wesen, die das Ganze durchführen. Dann hast du mal diese Mantidenwesen, dann hast du diese berühmten Reptiloiden Wesen, dann hast du Greys, große Greys, kleine Greys, mittelgroße Greys. Dann sind es mal so diese blonden sehr Menschen, die ausschauen wie Menschen, wie sagt man, diese Nordics oder ich weiß nicht, wie man zu denen sagt, diese Aliens, die blonden, großgewachsenen, ja, die ausschauen wie Menschen.
Okay, und worum geht es dann konkret bei der Verzerrungstheorie? Okay, also ich sage, ich wurde jetzt entführt von Aliens. Okay, und was
Genau.
sagt die Theorie dann aus in dem Fall?
Okay. Nach José Antonio Caravaca ist das, was beobachtet wird, nichts Einheitliches oder Stabiles, wie es in dem Interview mit Robert sagt. Er konkretisiert seine Aussagen, indem er sagt, dass sich diese mysteriösen Vorgänge immer wiederholen, wie in einer Art Dauerschleife. Aber eigentlich ist es so, dass sehr oft es unterschiedliche Statisten sind oder Probanden sind dann in diesem Fall. Ja, du hast immer diese Entführungsszenarien, die Leute werden aus dem Bett geholt, die schweben dann vielleicht sogar durch eine Wand oder durch die Decke und dann liegen die in diesem UFO auf diesem Metalltisch und dann werden die untersucht. Oder es wird eine Sonde irgendwo reingeschoben oder es kommt irgendwas von oben und fliegt um sie herum, was Calvin Parker mir erzählt hat, kurz bevor er leider verstorben ist, mit seinem, um das geht es ja im Pascagoula River Alien UFO Incident, dass er da auch von diesen fast roboterartigen, riesengroßen Aliens mit diesen krabbenartigen Händen da ins UFO gebracht wurde und dann lag er auf dem Tisch und naja, dann kam dieser humanoid aussehende Alien, diese weibliche, hübsche Alien, wie er sagt, mit einem extrem langen Mittelfinger, die sie ihm in den Hals gerammt hat und bis es geblutet hat. Na, es sind eben immer diese Szenarien in diesem UFO oder also sich Leute werden auf der Straße halten, die Autos halten an und dann werden die entführt und so weiter und so fort. Das ist sehr oft sehr gleich. Und
Okay,
nun.
und was bedeutet das dann? Also die Definition, was heißt dann Verzerrung dann,
Ja,
was dann
guck,
passiert?
behalt mal im Kopf, dass viele Leute davon sprechen, dass es wahnsinnig viele Alienrassen geben soll.
Ja, ich verstehe die kompletten Äußerungen. Ich verstehe das alles von der Entführung bis zur Sichtung von Dingen. Das verstehe ich alles. Das ist ja das, was Leute ja sichten. So. Und was bedeutet dann in dem Fall die Verzerrungstheorie? Heißt das dann per Definition, dass solche Dinge passieren, dass immer andere Leute das dann per Zufall sehen, dass das halt permanent passiert? Oder was bedeutet das jetzt in diesem Fall?
Okay, da komme ich gleich dazu. Ich möchte nicht so viel auslassen, weil man muss ein bisschen was dazu erklären noch, bevor ich zu dem Phänomen der Verzerrung komme. Man muss sich halt bei all diesen unterschiedlichen Zeugenberichten fragen, ob die Erde nun wirklich von Hunderten von verschiedenen Spezies besucht wird oder ob wir das Phänomen komplett anders betrachten müssen. Denn wenn wir es mit Hunderten von unterschiedlichen Alien-Spezies zu tun hätten, dann wäre es doch merkwürdig, wenn diese alle die gleiche Agenda haben. Die tun alle das Gleiche mit den Leuten, die entführt werden. Du hast jetzt Greys und Mantiden und Reptiloiden und was weiß ich nicht alles, diese ganzen verschiedenen Aliens. Aber das Szenario ist immer gleich. Das ist doch schon freaky, oder? Du müsstest doch meinen, dass nehmen wir einfach nur zwei, es soll ja angeblich über 2000 Alien-Spezies geben, nach Meinung mancher Leute. Nehmen wir einfach mal, sagen wir einfach, es sind Sagen wir einfach, es sind 50 oder sagen wir, es sind 80 oder 100 Spezies. Man müsste doch meinen, dass sie, genau wie wir vielleicht nur als Beispiel jetzt, komplett verschieden sind zu, sagen wir sind komplett verschieden, sagen wir, zu Delfinen oder Walen oder andere Tiere. Dass diese Wesen, die aus verschiedenen Ecken des Universums kommen, eventuell im Zweifel, auch komplett verschieden ticken sollten, oder? Das ist, so sehe ich das zumindest. Also, die kommen aus allen verschiedenen Ecken und Enden des Universums und tun alle das Gleiche mit uns? Man müsste meinen, die einen hätten vielleicht Interesse, uns anzugreifen oder die Bodenschätze zu rauben oder uns zu versklaven und zu entführen. Manche untersuchen uns, manche wollen gar nichts mit uns zu tun haben, die wollen sich nur ein bisschen umgucken. Nein, aber diese Szenarien sind oft alle sehr gleich. So, das wirft die erste Frage ab. Warum spielen sich immer wieder die gleichen Szenarien ab? Und wenn wir jetzt weiter in diese Theorie gehen, dann kommt die Frage auf, ob sich vielleicht um ein einziges Phänomen handelt, das von den Betroffenen aber, sagen wir, individuell wahrgenommen wird. Das ist seit einiger Zeit, wie gesagt, das Einzige, das für mich wieder ein bisschen mehr Spannung in die UFO-Geschichte bringt. Reden wir von einem Phänomen, das sich, oder reden wir von verschiedenen Phänomenen? Es gibt ja auch das Spukphänomen, Poltergeistphänomene. Ist es eins, das sich irgendwie präsentiert den Leuten oder sind es verschiedene? So, die Verzerrung. Dazu wolltest du noch kommen. Du wolltest wissen, was es mit der Verzerrung dann auf sich hat. Die Verzerrungstheorie besagt im Prinzip, grob gesagt, dass das, was du siehst jetzt ein UFO am Himmel, das sich wirklich freaky verhält. Du siehst, nehmen wir einfach ein Dreieck jetzt oder ein Tic-Tac-UFO und das fliegt jetzt wahnsinnige Manöver, die physikalisch gar nicht möglich sein sollten. Und das, was du beobachtest, wird von diesem Phänomen selbst, das beeinflusst dich, das beeinflusst dein Bewusstsein und deine Wahrnehmung. Das ist das Phänomen, diese Verzerrungstheorie, die sagt, dass das Phänomen dich aktiv beeinflusst. Es sagt dir sozusagen, was du sehen sollst und es verbirgt sein wahres Gesicht. Das ist grob erklärt das Phänomen der Verzerrung. Es gibt ein Phänomen, das sich aber nicht in seiner wahren Gestalt zeigen möchte. Es zeigt den Leuten individuell jedem Beobachter, es beeinflusst den Beobachter, sagen wir so, was er hat.
Und wenn sowas passiert, also wenn wir davon ausgehen, etwas passiert sozusagen im Schlaf, gibt es Berichte darüber, ob die Leute dann vielleicht, weil sie solche Dinge schon mal mitgemacht und durchlebt haben, schon mal Kameraaufnahmen von sich halt gemacht haben, so also Videoaufnahmen über Nacht, ob die dann schon mal eingeschlafen sind und dann am nächsten Tag sagen, heute oder letzte Nacht ist mir was passiert, aber der Körper lag dann unberührt dann sozusagen die ganze Nacht da. Gibt es dazu Berichte?
Dazu habe ich jetzt nichts gefunden, aber wenn ich jetzt zurückdenke an Preston Dennett, er hat mir solche Dinge erzählt. Leute haben erzählt im Schlaf, die haben die verrücktesten Dinge erlebt, Entführungsszenarien und wie sie aus dem Zimmer schwebten durch die Decke und was weiß ich nicht alles.
Und da kommt ja genau der Punkt eigentlich zum Eingang der Sendung ja auch, zu dieser besagten E-Mail. Da kommt ja der Punkt, was ist, wenn es da dann zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, es gibt diese Videoaufnahmen, ne, bei den Leuten, wo tendenziell halt klar ist oder wo denen bekannt ist, dass sie solche Dinge halt erleben in ihrem Leben. Und da gibt es ja erstaunlich viele Menschen in jeder Form und in jeder Art, in jeder Vorstellung auch. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Beweise existieren, bedeutet das ja, wenn es der Wahrheit entspricht, ich wollte sagen, der Realität entspricht, aber es wäre in dem Fall falsch, aber wenn es der Wahrheit entspricht, dass das passiert, würde das bedeuten, dass diese Phänomene oder das, was man dann sieht, natürlich, wenn man nämlich zum Beispiel Schmerz empfindet, wenn man entführt würde, dass das in einer anderen Dimension dann halt faktisch stattfindet, weil der eigentliche Körper ja dann in dem Bett dann liegt. Das könnte ja überprüft werden, ja. Und dass dann vielleicht das Bewusstsein dann rausgenommen würde, das könnte ja ein logischer Gedanke dann sein. Aber dann wäre natürlich die Frage, warum nimmt das Bewusstsein dann auch sozusagen direkt den Körper mit? Dass du eben natürlich auch Schmerz dann beispielsweise oder Emotionen, reden wir auch mal ein bisschen positiv darüber, auch vielleicht positive Emotionen wie Freude vielleicht auch empfindest, wenn du eben dann auf deinen Weggefährten dann vielleicht triffst, weil vielleicht ist ja nicht jeder Alien auch immer bösartig, wenn man entführt wird, sondern die tun einem vielleicht auch Gutes. Ich erinnere mich an diesen einen TV-Beitrag, den ich irgendwann mal im Podcast auch erwähnt habe, wo eine Frau aus Großbritannien erwähnt hat oder behauptet hat, dass Aliens sie regelmäßig am Wochenende besuchen würden und dass sie halt immer in der Runde dann mit denen dann zusammen dann da sitzt und auch mit denen dann spricht. Aber es gibt natürlich keine Fotos und keine Videos, selbstverständlich nicht. Aber sie das natürlich steif und fest behauptet. Und das wäre natürlich auch etwas, was vielleicht in einer anderen Realität stattfindet. Und da komm ich zu einem entscheidenden Knackpunkt an dieser ganzen Sache, wo ich mich auch bei Robert Fleischer ein bisschen schwer getan habe, das wirklich zu glauben. Und zwar geht es nämlich auch um deine eigene UFO-Sichtung, die du selber erlebt hast mit deinem Dreieck am Himmel. Würde ich gleich drauf eingehen, kleiner Cliffhanger. Denn ich würde noch mal was anderes sagen wollen, was du gerade auch erwähnt hast. Was man nicht unterschlagen sollte, weil das ist etwas, worüber ich bisher noch nie bewusst nachgedacht habe. Wenn mehrere Alien-Spezies existieren, die wirklich auf die Erde kommen, wie du das hier sagst, dann ist es ja wirklich schwer zu glauben, dass die wirklich alle nach demselben Schema verfahren und dass es da eben wirklich dann keine ja, Alien-Vergewaltigung dann gibt oder dass die dann eine Invasion planen, sondern dass alles eben genau immer in diesen im gleichen Kontext ja passiert. Ne, dass da nicht irgendwie dann auf einmal eine Stadt platt gemacht wird und dann sind auf einmal dann die Greys dann da in ihren UFOs oder so, wenn man mal von dem Schlimmsten wieder ausgeht. Oder irgendwo zeigen sich dann richtige Sichtungen, dann gibt es Kontaktaufnahmen. Und das ist auch etwas, was mich gerade auf ein Thema bringt, was natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass es der Wahrheit entspricht. Ich habe vor 2, 3 Tagen ein TikTok-Video geschaut, wo ich die Präsidenten der Vereinigten Staaten gesehen habe, also Bill Clinton, Barack Obama, George Bush und keine Ahnung, wer noch. So, und die wurden dazu befragt, in verschiedenen Talkshows auch, was an diesem UFO-Phänomen auch dran ist, ne? Ob es halt generell halt eben Dinge da draußen gibt, die man nicht erklären kann. Und Bill Clinton hat zum Beispiel etwas gesagt, was sehr erstaunlich ist. Und zwar, dass es da draußen etwas gibt, was wirklich nicht irdischem Ursprungs entspricht. Und dass wir uns zu viel Panik machen, wenn der Tag eintritt, wo eben dieser Erstkontakt halt stattfindet. Das wird in der nahen Zukunft passieren. Man soll sich nicht zu viele negative Gedanken darum machen oder zu sehr in Panik verfallen, sondern es wird am Ende des Tages etwas Gutes für die Menschheit sein. War ein sehr, sehr interessantes Video, eine sehr, sehr interessante Zusammenstellung, während George Bush im Gegenzug halt gar nicht sich dazu geäußert hat oder Barack Obama dann in dem Fall auch gesagt hat, ja, da ist etwas, was wir aber auch nicht erklären können, aber da sind auch Dinge, die wir halt nicht sagen können. Und dann gibt es definitiv Dinge, die wir so der Menschheit nicht mitteilen können, eben in diesem UAP-Kontext. Und das, wenn du darüber nachdenkst, dass alle Alienrassen da draußen eben die gleichen ethischen Hintergründe zum Beispiel haben, dass sie eben sagen, so, die greifen uns jetzt nicht an, ja, das ist ja vielleicht dann eine Ethik, die dahinter steckt. Ist dann auch natürlich schwer zu glauben, dass das wirklich existent ist. Eine mögliche Theorie, die sich da vielleicht dann wieder aufmacht, ist dann vielleicht, dass man sagt, dass diese Außerirdischen dann eben höher gestellte Wesen sind, die eben von dem möglichen Creator oder wie auch immer kommen und uns deswegen vielleicht nicht angreifen, weil wir eben eine besondere Spezies sind. Wir sind eine besondere Spezies im Universum, die sich zufällig vielleicht durch die Elemente gebildet hat und die halt observed werden durch sämtliche Alien und außerirdischen Rassen und die hierher kommen, das sind alles die halt dem höher gestellten Wesen halt dienen. Das könnte ja auch sein. So, und deswegen greifen die uns vielleicht auch nicht an. Und wir sind einfach wirklich ein zufälliges Produkt, wie einfach so das erste, der erste Samen, der zufällig in der Erde war und daraus das erste Pflänzchen gewachsen ist, dass das einfach ein Zufallsprodukt ist und dementsprechend könnte die komplette Menschheit ein Zufallsprodukt sein oder generell das komplette Leben hier ein Zufallsprodukt sein und ja, das ist einfach so entstanden. Man könnte es ja auch mal so betrachten.
Deswegen mögen du und ich Theorien wie diese. Es ist etwas, bei dem man seiner Fantasie so ein bisschen mehr Freiraum geben darf. Man darf spekulieren und seine seltsamsten Gedanken aus dem Hinterkopf hervorkramen. Und ein kleines Stück weit sind wir auch schon selbst, ohne es zu wissen natürlich, mit dieser Theorie in Berührung gekommen, schon vor längerer Zeit bei unseren Gedankenspielen. Ich bin seit längerem der Ansicht, dass diese ganzen unterschiedlichen Phänomene so eine einzige Quelle haben. Ich habe bisher noch nicht die richtigen Worte gefunden, um meine Gedanken besser zu beschreiben. Die Theorie hilft mir dabei wirklich weiter, muss ich sagen. Für mich passt die sehr gut. Also nochmal, dieser spanische Forscher ist der Meinung, dass der Beobachter direkt vom Beobachteten beeinflusst wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Phänomen wird von von den Zeugen unterschiedlich dekodiert, hat er es benannt im Interview mit Robert, und nimmt bei der Interaktion mit den Zeugen eine bestimmte Rolle oder ein bestimmtes Erscheinungsbild an. So hat er das benannt in dem Interview. Ja, das Ganze wird uns vielleicht, wie gesagt, nicht helfen, das Rätsel dieser Phänomene oder deren Ursprung und Agenda aufzuklären, aber vielleicht hilft es uns zu verstehen, warum das Ganze immer wieder gleich abläuft, aber
Aber
nicht
ich
wirklich.
frage mich, ich frage mich, und das ist etwas, was ich hier mal entscheidend klären möchte, weil sage ich mal, stellt auch die ganze Theorie oder die Verzerrungstheorie auch da in Frage. Wo ist der Unterschied zwischen, da ist etwas und das Phänomen spielt mir als Mensch etwas vor, was gar nicht existiert, zwischen, das passiert gerade wirklich? Also wo ist da der Unterschied? Also das eine wird einem vorgegaukelt, aber was ist, wenn der Mensch das ja wirklich empfindet? Und wenn es vorgegaukelt würde, also dass das Höhere da entscheidet, ne, was ich da sehe, empfinde, in welcher Form auch immer, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Vorgaukeln und einer echten Handlung dann in dem Fall? Also was unterscheidet das dann in dem Fall?
Viel interessanter wäre für mich der Grund oder die Frage, warum es denn so ist. Aber ja, deine Frage, ja, zu beantworten kann ich sie dir nicht, ich weiß es nicht. Aber da verschwimmen eben diese Grenzen, ne, zwischen Realität und dieser anderen Wahrnehmung oder diesen, vielleicht verschwimmen da auch Dimensionen, ich weiß es nicht. Das ist ganz schwierig und das macht das Ganze eben sehr spannend. Laut Caravaca wird das Phänomen erst dadurch erfasst, dass es vom Geist des Beobachters entschlüsselt oder gefiltert wird, so hat er es benannt. Das ist schon irgendwie geil, drüber nachzudenken. Das soll nicht bedeuten, dass sich das Ganze nur in unserem Kopf abspielt, so wie du es jetzt angedeutet hast, sondern dass diese Phänomene eine physische Präsenz besitzen und sie sich in die Umgebung einfügen. Was wir.
Soweit gehe ich ja mit, das verstehe ich ja und da bin ich ja auch hinterher. Also ich sage nicht, dass das nur im Kopf des Menschen stattfindet. Das sage ich ja nicht. Also ich gehe jetzt auch gerade mal von der Annahme aus, dass diese Dinge, was mit den Menschen passiert, was sie beschreiben, dass das wirklich passiert. Also dass diesen Menschen das passiert. Davon gehe ich jetzt auch aus, ne? Und für mich ist da der Punkt, und das wollte ich vorhin sagen, jetzt lösen wir den Cliffhanger auf mit deiner eigenen Sichtung des Unerklärlichen, was du da im Himmel gesehen hast. Weil Robert Fleischer hat das auch erwähnt, ne? Er hat nämlich dann aus dem Kontext, sage ich jetzt mal, gesagt, dass das, was da oben passiert, das zeigt dir einfach so, wie du das sehen sollst. Also du hast da gar keine Möglichkeit, wirklich das Reale dazu zu sehen, aber die Gewissheit ist da, dass etwas da ist, nur es wird halt nicht wirklich gezeigt, was da ist, sondern es wird halt etwas anderes halt gezeigt. So. Und das habe ich verstanden und da war ich halt auch vollkommen einverstanden mit. Und da habe ich mir gedacht, okay, da glaube ich dran. Dann habe ich aber 2 Minuten länger drüber nachgedacht und dann habe ich an deine Sichtung gesehen, die du am Himmel in den 90er Jahren gesehen hast, ja, mit diesem Dreieck am Himmel, was sich sehr schnell bewegt hat, in dieser Zickzack Bewegung. Und da habe ich drüber nachgedacht, so, wenn du alleine gewesen wärst, dann würde das ja zutreffen. Das Thema war aber bei deiner Sichtung, du hattest ja 2 Leute bei dir. Und diese beiden Leute haben ja exakt das Gleiche gesehen wie du. Und jetzt muss man ja darüber nachdenken, dass wenn das wahr sein würde, dass einem etwas vorgegaukelt würde oder etwas anderes gezeigt würde, als was da wirklich stattfindet, was da wirklich gerade passiert. Und die Frage ist auch dahingehend mal, das ist eine zweite Anschlussfrage, was ist denn eigentlich wirklich dann da? Weil das haben wir ja auch noch gar nicht angekratzt, weil da kommen wir ja wirklich in Bereiche rein, wo man sagen muss, ja, gar keine Ahnung. Aber bleiben wir halt nochmal bei diesem, ne, man zeigt dem Geist das, was man sehen soll, das zeigt man dem. Aber wenn das 2 andere Leute auch so sehen, muss man davon ausgehen, dass der Default des Unerklärlichen, was da gerade stattfindet, übertragen wird auf alle Menschen in der Umgebung. Weil du hast ja gesagt, die haben ja exakt das Gleiche gesehen wie du und die würden es ja auch genauso beschreiben, wie du das auch gesehen hast. Ne, und da tue ich mich dann schwer, das dann so einfach sozusagen anzunehmen oder zu sagen, das ist eine große Hilfestellung dann, um vielleicht ergründen zu wollen, warum es eben zu diesen unerklärlichen Phänomenen kommt. Weil dann gehe ich doch eher der Annahme, dass ich sage, wenn Menschen so etwas passiert, dann glaube ich wirklich, dass den Menschen das passiert. Aber wenn, dann halt in einer anderen Realität und was die Menschen dann sehen und dort erleben, ist halt auch wirklich etwas, was in einer anderen Realität dann halt auch stattfindet, aber dass der physische Körper halt hier liegt. Ja, dass das Bewusstsein sozusagen wirklich rausgenommen und extrahiert wird, weil ich finde, dass diese Annahme des, es wird einem etwas vorgegeben, was nicht wirklich dem entspricht, was da wirklich passiert, weil wir wissen, dass da etwas Messbares ist, was man halt wirklich sehen kann, dass da etwas ist. Die Frage dahinter ist ja, was ist denn wirklich dann dahinter? Und vor allem können wir ja auch dann in die ganzen UFO-Bereiche gehen, wo wir dann auch über Regierungsaufnahmen dann auch stolpern, die dann auch unerklärliche Phänomene aufgenommen haben. Und die wurden als so dann halt, man muss ja dann so weit gehen in dieser Theorie, dass man sagt, auch in diesem Bereich wurde dann halt so ein UFO oder so ein UAP dann halt auch gefilmt, was dann festgehalten worden ist, aber was eigentlich nicht wirklich dann da ist, sondern etwas anderes. Aber was ist dann dieses etwas anderes? Und das ist für mich dann zu abgespaced. Dann sage ich lieber, dann ist den Menschen das wirklich passiert und das sind keine Träume oder keine Vorstellungen, sondern wirklich etwas, was in einer anderen Realität einfach bei diesen Menschen passiert ist. Ob ich das glaube, was den Menschen passiert ist, ist eine ganz andere Frage. Selbstverständlich.
Es ist vielleicht der bequemere Weg, das Ganze anzugehen, so wie du das machst. Aber ich finde, man muss ein bisschen vielleicht auch unangenehm denken, um vielleicht auf die.
Also für mich geht es ja nach der Sinnhaftigkeit, warum man daran glaubt, warum es ein Phänomen ist, was anders dargestellt wird. Darum geht es mir. Die Frage nach dieser Sinnhaftigkeit dahinter, warum das nicht die Realität ist, was man da wirklich sieht oder empfindet, warum das so ist.
Da kann man natürlich, da kann man nur spekulieren und kann sich nur. Es gibt für mich nicht viele Möglichkeiten, warum dieses Phänomen sich nicht in seiner wahren Gestalt zeigt. Da gibt es ja meiner Meinung nach gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich gleich ein bisschen drauf eingehen. Und zu der Sichtung, die du angesprochen hast, die ich damals hatte mit den zwei Kollegen, also einer Kollegin und einem Kollegen. Ich hatte vor einer Weile die Möglichkeit, die beiden zu fragen. Das war ganz interessant. Denn die weibliche Beobachterin, die dabei war, die weiß gar nichts mehr davon. Überhaupt nichts mehr. Und zeigt mir sozusagen den Vogel, wenn ich sie danach frage. Und ich bin mir sicher, dass es beim letzten Mal, als wir darüber sprachen, anders war. Aber gut. Und der Kollege weiß noch alles, als wäre es gestern gewesen. Ist das nicht merkwürdig? Und weil du gesagt hast, dass es drei Leute eben gleich beobachtet haben, vielleicht legt sich ja dieser Schleier der Verzerrung dann über, ja, diejenigen, die das eben gerade beobachten. Vielleicht soll es eben so sein. Vielleicht ist es so eine Art
Zauber, es ist eine Art Zauber, ne, die da
Anschauer, ja?
draufgelegt wird, ja.
Ja, kann man ruhig so benennen. Also, wir verstehen das Ganze nicht. Wir verstehen die Phänomene nicht. Die stellen sich uns sehr seltsam dar, wie dieses Jellyfish-UFO, das vor einer Weile da beobachtet wurde, schon länger her beobachtet wurde, aber das Video kam raus vor kurzem. Wenn du irgendwie denkst, du bist dem Ganzen ein bisschen näher gekommen, dann kommt sowas wie dieses Jellyfish-UFO und sagt dir, von wegen, ne, ihr wisst überhaupt nichts. Was bin ich denn jetzt, ne? Ja, also, dass diese Phänomene einen Einfluss auf den Geist haben können, ist ja kein wirklich neuer Gedanke. Dazu gibt es gewisse Forschungen und Artikel, die man sich durchlesen kann. Wenn man da ein bisschen sucht, dann findet man dazu recht vieles. Darum geht es um angeblich Entführte und deren Erinnerungen an das Geschehene zum Beispiel. Oftmals sind da auch diese falschen Erinnerungen im Spiel, diese sogenannten oder auch Deckerinnerungen, ne? Spielen auch eine Rolle bei diesen Artikeln, die man sich durchlesen kann zum Thema. Also das zeigt uns ja, dass die Psyche von diesen Phänomenen schon, das ist nichts Neues, dass sich das beeinflusst wird. Die Idee ist nicht neu. Dann haben wir noch die Kommunikation, die laut vieler Zeugen stattfindet. In der Regel immer telepathisch. Also die Leute sprechen von einer telepathischen Kommunikation. Das ist ja auch so ein Muster, das sich darbietet. Ich denke an diesen UFO-Vorfall in Ruwa, Simbabwe. Mit diesen seltsam aussehenden Wesen. Wenn sich die Leute das mal angucken wollen im Internet, einfach mal diesen UFO-Vorfall in Ruwa, Simbabwe an der Ariel School raussuchen. Und es gibt auch dann irgendwo Zeichnungen von diesen Wesen, die auch ein bisschen skurril ausschauen, die da ausstiegen und auch telepathisch kommuniziert haben mit den Kids. Wir haben es ja also vielleicht mit einer sehr komplexen Interaktion zwischen dem Bewusstsein und dem Phänomen zu tun. Das finde ich ganz interessant. Und ja, die Frage stellt sich, warum das Ganze? Was ist der Sinn hinter all dem? Wer oder was steckt dahinter? Geht es Um eine Manipulation unseres Bewusstseins? Möchte das Phänomen ein bestimmtes Verhalten in uns auslösen oder uns auf sonst eine Art und Weise manipulieren? Möchte das Phänomen ein Verhalten triggern in uns, dass wir etwas tun? Wenn ja, warum? Wird das Phänomen, das ist auch eine interessante Frage, die ich mir gestellt habe, wird dieses Phänomen von irgendjemandem dazu benutzt oder ist das Phänomen eine eigenständige Entität? Es könnte ja durchaus dieses Phänomen, was man da sieht, das könnte durchaus eine Art Werkzeug sein, dessen sich halt irgendjemand bedient. Also die Frage steckt da eine Entität dahinter, die dieses Phänomen produziert oder dir zeigt oder projiziert? Oder ist das Phänomen dieser Entität oder ist das Phänomen eigenständig handelnd? Das ist die Frage. Oder ist es nur, benutze ich den Hammer, um den Nagel reinzuhauen oder bewegt sich der Hammer von selbst? Das ist die Frage. Das sind die Fragen, die mir ja ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Und ich versuche gar nicht so viel drüber nachzudenken, denn die Lösung, auf die wird man nicht kommen. Es gibt ja keine Antwort dafür. Das ist genau wie wenn du dich fragst, was war vor dem Urknall, der jetzt, ja, auch die Urknalltheorie ist ja auch am Kippen. Will das Phänomen, dass wir etwas versuchen zu verstehen, will es uns etwas mitteilen, aber wir sind noch nicht weit genug, das Ganze zu entschlüsseln? Was könnte das für eine Message sein? Ich frage mich auch, wenn das Phänomen jetzt sich nicht in seiner wahren Form zeigen will, wie könnte die Form denn aussehen? Das Phänomen zeigt uns im Zweifel Bigfoots oder es zeigt uns irgendwelche Mothmans oder Pigmen oder Goldman, wie die ganzen Dinge heißen. Es zeigt uns irgendwelche UFOs, TikTok-UFOs, Dreiecks-UFOs, wenn es denn so ist, muss man dazu sagen. Es zeigt uns wirklich freaky aussehende Aliens, diese Mantiden-Aliens, Reptiloiden, was weiß ich, wie die alle ausschauen. Die schauen ja erschreckend aus, wenn wir die uns angucken. Für uns sind die ja erschreckend. Stell dir vor, es würde diese Reptiloiden-Geschichte, das wäre wirklich ein Ding und du steht so ein Reptiloid vor dir. Ich meine, würdest in die Hose kacken wahrscheinlich vor lauter Angst. Wie kann dieses Phänomen denn ausschauen, wenn es uns das zeigt, aber nicht sich selbst, oder was ist der Grund dafür, dass es sich nicht selbst zeigt? Würde für uns dann wahrscheinlich auch fremdartig ausschauen, würden jetzt viele sagen. Es zeigt uns irgendwelche Wesen, die aber auch fremdartig ausschauen für uns, wir können das nicht verstehen, was wir sehen. Dann könnte es sich doch auch selbst zeigen in seiner reinen, in seiner wahren Form. Warum tut es das nicht? Was ist der Grund dahinter? Das frage ich mich die ganze Zeit. Also, das ist wirklich sehr merkwürdig, das Ganze.
Man muss dann versuchen, erstmal dahinter zu steigen, was ja wirklich die Intention von diesen möglichen, nennen wir es jetzt mal Aliens, ja, generalistisch, nennen wir es mal Aliens, was das alles angeht, was die Intention dieser Aliens dahinter womöglich halt ist. Womit ich mich halt immer schwer tue, ist natürlich, dass wir, wie viele Menschen sind gerade auf der Welt? 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen? Natürlich gibt es tausende von Sichtungen am Himmel von Menschen. Es gibt ganz viele Berichte von Menschen, die Alien Abductions erlebt haben, also Alien Entführungen erlebt haben, worüber wir im Podcast schon sehr, sehr häufig gesprochen haben. Es gibt Menschen, die in Träumen andere Dimensionen vielleicht auch durchreisen oder durch bewusste Meditation in andere Dimensionen einsteigen können. Darüber haben wir auch hier im Podcast gesprochen. Also die Möglichkeiten, in andere Dimensionen dann in diesem Fall einzutauchen, sind ja unbegrenzt. Und das ist ja eine Fähigkeit, die wir im Laufe des Podcasts ja auch festgestellt haben, eine Fähigkeit ist, die der Mensch unter anderem ja auch imstande wäre, wenn man daran glaubt. Imstande wäre, das auch zu erreichen. So, jetzt ist das die menschliche Seite. Jetzt kommt aber diese andere Komponente hinzu, dass wir ja dann die Alien-Seite betrachten. Und da geht es ja da darum, erstmal zu verstehen, warum diese Aliens jetzt auch erstmal existieren. Du hast jetzt gerade ganz, ganz viele verschiedene Phänomene aufgezählt. Bigfoot, Mothman, Reptiloiden, was natürlich wieder die krassesten Dinger sind, wenn man natürlich irgendwie der Popkultur, so sage ich mal, so ein bisschen da auch entlang folgt, ne, was diese UAP-Szene angeht. Aber da gibt es natürlich auch viele, viele andere Dinge, vor allem auch im englischsprachigen Raum. Du wirst es natürlich wissen bei Sagenhaften Sonderbar mit den Episoden, die du da machst, mit den Interviews, die du da mit den Amerikanern und Engländern da auch führst, was ultra interessant ist, was da auch gesichtet wird, auch in anderen Ländern vor allem auch, was man hier natürlich in unserem deutschsprachigen Raum eher halt auch weniger hört, auch mit Phänomenen generell. Sehr interessant auch. Und da muss man dann natürlich sagen, oder ich stelle mir da natürlich die Frage erstmal, hier muss ich anhalten, weil ich muss überlegen, was lasse ich zu? Also ich lasse zu, dass ich darüber nachdenke oder dass ich es für absolut realistisch und unabstreitbar halte, dass draußen Aliens existieren. Das ist für mich definitiv Realität, auf jeden Fall. Nur weil wir das bisher noch nicht gefunden haben, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Also davon bin ich fest überzeugt. Aber glaube ich gleichzeitig dann an Bigfoot oder andere Phänomene, was Menschen halt mal gesehen haben, behauptet haben, was festgehalten worden ist, wo Beweise vorliegen, in welcher Form auch immer. Und da muss ich doch jedes einzelne Phänomen betrachten. Weil ich kann nicht einfach grundsätzlich sagen, ja, das existiert alles. Weil ganz ehrlich, es gibt halt manche Themen oder manche Dinger, die sind halt so abgespaced und so unglaubwürdig einfach, dass die einfach keinen festen Platz finden, so wie eben beispielsweise Reptiloiden. Das können aber nur auch Reptiloiden nur von sich selber behaupten, dass so etwas nicht existiert. Deswegen auch mal reptiloidische Grüße an unsere Zuhörer und Zuschauer an diesem Zeitpunkt und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr grundsätzlich auch nochmal zu dieser generellen Thematik haltet. Inwiefern kann man halt auch da Dinge zulassen, aber grundsätzlich halt diese Außerirdischen. Ich bin da eher dann offener dafür, dass man sagt, dass es eben natürlich verschiedene außerirdische Rassen gibt. Und wenn ich, sage ich mal, Reptiloiden als Beispiel jetzt zulasse, kann ich ja sagen, dass diese Form der Außerirdischen dann eher halt eine, sagen wir mal, niedere Rasse sind. Aber es trotzdem irgendwo einen Verhaltenskodex vielleicht gibt, dass die halt nicht die Weltherrschaft an sich reißen, sondern dass die einfach dann halt auf der Erde existieren können. Das haben die anderen Alienrassen sozusagen dann freigegeben, keine Ahnung, in welcher Form auch immer. Und die existieren dann und die sind dann halt auch Realität bei uns. Ich weiß nicht, inwiefern ich daran glauben möchte. Da tue ich mich auch zum Beispiel da wiederum sehr schwer. Aber es ändert nichts daran an der grundsätzlichen Denkweise, dass ich trotzdem bestimmte Sachen, was Außerirdische oder Aliens betrifft, natürlich zulasse, weil ich sage, natürlich sind sie existent. Aber ich weiß nicht, ob ich gleichzeitig daran glaube, dass Menschen bewusst dann wirklich hervorgehoben werden, aus ihren Betten dann in ein Raumschiff gezogen werden und dort dann halt wirklich Untersuchungen halt vorgenommen werden. Weil das ist auch ein zu menschlicher Gedanke, finde ich. Weil da geht es ja um einen Forschungsaspekt. Wir sagen ja, die ziehen uns dann raus, dann schieben die uns eine Sonne in den Hintern oder saugen uns dann Blut ab oder entnehmen uns dann Organe, in welcher Form auch immer, weil die halt an uns forschen wollen. Ich finde diese Einzelforschung, das ist ein sehr menschlicher Gedanke. Den Aliens glaube ich in diesem Stadium, dass sie uns einfach rausziehen können, ja, in welcher Situation auch immer, gar nicht nötig haben, einzelne Proben von uns zu nehmen. Das würde viel smoother über generelle Scans halt laufen, dass die uns so scannen, ohne uns da irgendwie dann halt irgendwas rausschneiden oder raussaugen zu wollen. Also das glaube ich nicht, weil ich finde, wenn man über so eine Technologie verfügt, oder über so ein Gehirn oder über so ein Bewusstsein verfügt, dass so etwas möglich ist, dass so ein Wesen so eine Kraft ausüben kann, dass es das andere Wesen dann hochziehen kann oder eben halt über Alien-Technologie, dass man halt ne, so die halt einfach rauszieht, die Leute aus dem normalen Leben. Wenn man das kann, dann muss man nicht einzelne Proben nehmen von irgendwelchen Menschen, um dann an den Menschen generell zu forschen, vor allem auch über diesen Zeitraum. Also wie viele Proben musst du denn nehmen, um dir über eine Spezies sicher zu sein, aus was die zusammengesetzt ist? Weil worum geht es denn sonst noch? Weil wenn die das Gehirn anzapfen wollen, dafür müssen die einen ja nicht entführen. Da gibt es ja haufenweise andere Berichte davon.
Genau
Ja.
darum geht es ja auch. Es geht ja auch darum, das sind ja genau die Abläufe, von denen wir vorhin gesprochen haben. Die sind immer gleich. Es sind immer dieselben Abläufe mit verschiedenen Spezies oder Entitäten oder Wesenheiten. Das ist ja das Merkwürdige an der ganzen Geschichte. Warum passiert immer wieder dasselbe, nur mit anderen Probanden? Was ist der Sinn dahinter? Ich denke, weil du es vorhin gesagt hast, wir könnten es mit beidem zu tun haben. Es könnten natürlich Besucher von einem anderen Planeten sein, die herkommen und vielleicht studieren möchten, sich das Ganze angucken möchten, ein bisschen wissenschaftliche Forschung betreiben möchten. Und es könnte natürlich sein, dass die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, in der Hauptsache, dass die überhaupt nichts mit irgendwelchen außerirdischen Lebensformen zu tun haben, dass wir es hier mit ja, diesen multidimensionalen Dingen zu tun haben, von denen vielleicht zum Beispiel auch Grush gesprochen hat und viele andere sprechen, dass es vielleicht diese multidimensionalen Wesen sind, die uns vielleicht auch einfach nur auf den Sack gehen wollen, die vielleicht überhaupt nichts, die vielleicht im Zweifel überhaupt nichts von uns wollen, die machen das einfach. Vielleicht steckt doch kein tieferer Sinn dahinter. Das ist ja die. Ich weigere mich so ein bisschen gegen die Idee, dass dieses Phänomen uns vielleicht, dass es vielleicht so eine Art Experiment ist. Es guckt, wie wir uns verhalten. Es ist so ein soziales Experiment. Es guckt, was wir tun, wie wir uns verhalten. Ich weigere mich ein bisschen aus den Gründen, auch die du genannt hast. Wie oft muss man das machen? Weißt du? Als würde man einem Schimpansen irgendwie einen Gameboy vor die Nase legen und darauf warten, ob er jetzt anfängt, Pokémon Gelb zu spielen oder das Ding mit Kacke bewirft. Was macht er? Ne? Macht er, weiß ich nicht. Ich glaube das nicht. Dazu gibt es das Phänomen schon zu lange. Dazu haben wir schon viel zu viele Berichte von Menschen. Ja, was weiß ich, Eichhörnchen musst du einfangen und Blut abzapfen, wie du schon gesagt hast, um zu wissen, was so ein Eichhörnchen besteht oder was so ein Eichhörnchen ausmacht, was die Genetik, dies und das, wie viele von den Dingern musst du einfangen und untersuchen, bis du genug Untersuchungsergebnisse hast. Da reichen eine Handvoll vermutlich. Und genauso wäre es ja, müsste man es doch von viel, viel höher entwickelten Alien-Spezies dann auch denken oder was es auch immer ist, wenn es uns untersuchen will oder irgendwie entführt. Du musst nicht über 70 oder 100 Jahre lang Tausende von Menschen entführen, um zu wissen, wie so ein Mensch funktioniert. Das musst du nicht.
Der Punkt ist einfach, es ist einfach nicht notwendig. Also übertrag das mal auf die menschliche Medizin. Wenn die Mediziner vor einigen Jahrzehnten irgendwie schauen wollten, ob irgendwie Probleme an irgendwelchen Organen halt sind, bevor es halt die Röntgenstrahlung gab, mussten die halt ja im Zweifel halt irgendwie mal Blut abzapfen oder vielleicht mal irgendwie den Körper aufschneiden, um mal nachzuschauen, ob da halt irgendwas ist, was sie halt erfühlen. Aber sie wussten halt nicht wie. Aber sie mussten diesen Schritt halt vollziehen. Also wirklich eine schmerzhafte Handlung an einem Körper halt vollziehen. Dann entwickelte sich aber irgendwann natürlich die Röntgenstrahlung, wo man dann halt eben nicht mehr die Körper aufschneiden musste, sondern man konnte die halt scannen und durch den Scan konnte man halt sehen, ob da halt irgendwas los ist. Ja, viel detailliertere, viel fortgeschrittenere Technik. So. Und es ist nicht notwendig, dass wir heutzutage eine veraltete Kunst in der Medizin sozusagen anwenden, um einen Körper zu analysieren, sondern wir nutzen immer die neueste Technologie, sofern es halt möglich ist, oder das, was halt irgendwo so ein bisschen State of the Art ist, ja. Gehen wir mal davon aus. Oder zumindest Technologie, die halt nicht 50 Jahre alt ist. Sagen wir es mal besser so. So, und das, was wir dann diesen möglichen Außerirdischen dann halt oder Alienrassen oder diesen Entitäten halt zusprechen, ist, dass wir sagen, die entführen uns nicht nur, sondern die schneiden uns noch auf oder die fügen uns noch Schmerzen hinzu. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber eben dann halt auch diese freudigeren Berichte. Aber es gibt halt manche Forschungsmethoden der Aliens, wo ich sagen würde, ich glaube, dass die uns mit Sicherheit nicht mehr aufschneiden müssen oder uns wehtun müssen, um an irgendwelche Informationen zu kommen. Auch die werden ihre Forschungsmethoden weiterentwickelt haben. Und wie ich das sage, wer über so eine Kraft verfügt, so etwas überhaupt generell tun zu können, jemanden zu entführen, darum geht es ja, jemanden zu entführen. Es geht ja um diesen Standardfall der Entführung dann in dem Fall, ja. Wer das kann, der muss diesem Körper oder diesem Wesen keine Schmerzen zufügen. So, oder irgendetwas anderes. Das ist einfach nicht im Bereich des Notwendigen. Und da, liebe Freundinnen und Freunde des Gottfeier-Podcasts, wenn ihr da anderer Meinung seid, wenn ihr da der Meinung seid, so, da liege ich vollkommen falsch, dann würde ich gerne mal die Begründung dazu lesen oder hören wollen, weil das wäre wirklich mal interessant zu wissen, warum Menschen dann trotzdem beispielsweise daran festhalten, weil es für mich einfach undenkbar ist, dass Außerirdische oder Alienrassen jede Art von Forschung nutzen, jedes Forschungstool sozusagen nutzen, jede Methodik nutzen, um an Informationen zu kommen. Während manche Methoden sehr, sehr fortschrittlich scheinen und andere sehr, sehr rückständig einfach erscheinen. So, das ist einfach nicht logisch.
Es sind diese unlogischen Dinge, die einen zum Nachdenken bringen und vielleicht diese Verzerrungstheorie ganz interessant machen. Calvin Parker vom Pascagoula River UFO-Vorfall hat berichtet, das habe ich vorhin kurz angerissen, dass er von diesen riesigen roboterartigen Aliens eben mit seinem Kumpel zusammen in das Schiff entführt wurde. Die hatten so krabbenscherenartige Hände und haben die festgehalten, haben die zum Schiff gebracht. Kurz vorm Eingang haben die beide so einen Shot, sagt er, so eine Leck mich am Arsch Spritze bekommen, dass die duselig waren und dann ins Schiff gebracht wurden, da hingelegt wurden. So. Dann kam diese hübsche weibliche Außerirdische mit diesem extrem langen Mittelfinger, dem sie ihm in den Hals geschoben hat, bis es angefangen hat zu bluten. Macht das Sinn? Das macht null Sinn. Also, ne, Aliens kommen angeflogen mit so einem hypermodernen Fluggerät, schleppen dich in das Raumschiff, verpassen dir eine Spritze. So eine Leck mich am Arsch-Spritze, dass du ein bisschen, wie sagt man, betäubt bist, so ein kleines bisschen. Dann schieben die dir irgendwie einen halben Meter langen Mittelfinger in den Hals, bis es blutet. Wie viel Sinn macht das für dich? Macht das ist doch, das Ganze ist doch, es ist doch irgendwo total verrückt. Und ich hab letztens im Podcast mit Roland Horn so ein bisschen rumgesponnen, was dieses Verzerrungsphänomen anfängt. Vielleicht haben es ein paar, die hier zuhören, auch schon gehört. Ich habe gesagt, wie abgespaced wäre denn das Ganze, wenn. Während so eines Vorfalls, du liegst irgendwie auf dem Untersuchungstisch und es ist gerade so eine Untersuchung im Gange, so eine abgespacete, und dann fällt die Maske bei diesem Phänomen. Und dann stehst du plötzlich selbst vor dir. Das wäre total abgespaced, finde ich. Das wäre. Ich verstehe halt nicht, warum das Phänomen sich verschleiert, wenn es uns solche total skurrilen und absurden Szenarien zeigt. Das könnte sich doch, wie soll es denn aussehen? Was wäre noch schrecklicher als irgendwelche riesengroßen roboterartigen Aliens, die dich in ein Raumschiff zerren und dir irgendwie irgendwas in den Hals rammen?
Weißt
Vielleicht.
du, worüber ich gerade nachdenke? Wir haben in den letzten Wochen viel über Glauben gesprochen im JWR-Podcast, mit Belegen aus der Bibel, und wir haben ja auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal über ägyptische Aliens gesprochen und über das, wo wir sagen, so hier, das ist Gott und Glaube, das ist was Übernatürliches, das sind irgendwelche Dinge, die die Menschen damals wohl gesehen haben. Die Cherubim zum Beispiel im Garten Eden oder vor dem Garten Eden, die das bewacht haben, Jesus auf den weißen Pferden, die Himmelsschlacht von Stralsund, wo sich Dinge ereignet haben, die Menschen festgehalten haben, wenn man mal in die Moderne geht, also im Vergleich zur Zeit von Jesu Christi, in diesem Fall, und Menschen halt heutzutage auch Dinge sehen und auch Dinge erleben, dann ist das etwas, wo ich mir dann in dem Fall Gedanken mache über das, was das letzten Endes halt auch ist, ne, dieses, was sich uns da vielleicht zeigen möchte. Und wir sagen dann ja manchmal, wenn wir vor allem im Bereich des Glaubens ja auch unterwegs sind, dass die Dinge, die man aus der Bibel dann nimmt, und ich habe ja mit Roland Horn ja darüber gesprochen, ja, über den Garten Eden, eine sehr, sehr interessante Episode darüber ja gesprochen, inwiefern ja auch Aliens oder Außerirdische da dann auch vor Ort waren. Und dann kann man das natürlich sehr, sehr kritisch sehen und kann auch sagen, das sind alles Fabelwesen. Aber wenn man halt einfach mal davon ausgeht, wenn man jetzt mal ein bisschen vor sich hinspinnt, dann kann man ja auch sagen, dass das, was in der Bibel steht, diese Cherubim, diese Bewacher vom Garten Eden, die ja auch in der Bibel auch immer wieder als Beispiel jetzt auftauchen, so wie andere übernatürliche Phänomene oder Dinge, die sich im 16., 17. Jahrhundert in Deutschland gezeigt haben am Himmel, was Menschen dann gesehen haben und festgehalten haben. Und wir sehen heutzutage dann UFOs, ja. Wir sehen halt keine Himmelsschlachten mehr. Wir sehen halt auch keine übernatürlichen Wesen mehr, die halt hier rumschwirren und rumschweben, sondern das, was wir sehen, das ist natürlich auch mit der Zeit gegangen. Ja, das heißt, der Alien vor 2000 Jahren oder die Alienrassen vor 2000 Jahren haben sich eventuell auch weiterentwickelt mit uns Menschen mit, also wie mit der Zeit einfach sind sie mitgegangen. Und das, was wir heute sind, sind eben dann diese Phänomene, die Menschen halt damals in der Bibel als Beispiel jetzt auch beschrieben haben. Und das waren halt eben die Aliens oder Außerirdischen zu dieser Zeit. Und die Ägypter hatten Aliens und Außerirdische zu deren Zeit gehabt, die halt anders ausgesehen haben. Und wir haben jetzt diese Aliens, die wir halt hier sehen. So, das ist auch ein Gedanke, der mir auch immer mal wieder aufkommt, dass ich mir natürlich denke, natürlich, klar, also auch Aliens entwickeln sich ja konstant weiter. Da draußen gibt es ja auch permanente Weiterentwicklung. Warum sollten wir denn jetzt prädestiniert sein als einziges Wesen dann mal wieder? Vor allem, wenn wir darüber sprechen, was uns da grundsätzlich da draußen observen ja auch könnte, die entwickeln sich ja logischerweise auch weiter. Das ist der eine Punkt. So, und der andere Punkt ist ja auch, dass man ja auch, wenn man davon ausgeht, dass sowas vielleicht existiert, dann muss man ja wirklich auch diese kritischen Fragen stellen, was auch wirklich dann dieses Wesen ist. Und wenn es etwas ist, was dann halt immer eine Illusion hervorzaubert, hast du ja eben die richtige Frage ja gestellt, ne? Mit welcher Begründung? Also warum machen die denn das? Warum zeigen die denn nicht dann die Realität? Und deswegen sage ich, ja, bin ich eher dieser Fraktion dann da zugehörig, dass ich sage, natürlich glaube ich dann, wenn diese Phänomene existieren, dass diese wirklich existieren. Und dieses Beispiel mit dem langen Finger, ja, du hast ja gesagt, ne, warum sollte diese außerirdische Frau das machen? Warum sollte die den Finger in den Rachen stecken, ja? Wenn wir über solche Dinge sprechen, ist dir mal aufgefallen, dass wenn wir darüber sprechen, dass wir immer darüber sprechen aus der Sicht der Forschung, was wir den Aliens bringen könnten. Erinner dich daran, was wir vor ziemlich genau einer Stunde besprochen haben. Das war ganz am Anfang der Sendung, wo wir über diesen Brief des Zuschauers gesprochen haben, der ja dann Sex mit diesem anderen Wesen aus einer möglichen anderen Dimension hatte. Warum gehen wir immer davon aus, dass wenn Aliens Kontakt zu uns suchen, dass sie das aus forscherischen Gründen machen? Kann es nicht sein, und ich meine, was spricht denn auch dann in diesem Fall dagegen, dass wenn diese Aliens sowieso existieren, hier hinkommen und uns den Finger dann in den Rachen schieben, dass das vielleicht keinen forscherischen Hintergrund hat, hat auch keinen bösen Hintergrund, sondern einfach etwas, was die in ihrer Rasse, in ihrer Spezies im Grunde genommen immer machen, und das haben sie jetzt halt bei Menschen gemacht. Und da ist halt keine Forschung dahinter, sondern einfach vielleicht, ja, etwas Sexuelles, was auch immer, etwas Begrüßerisches, etwas, was die einfach so machen, wenn die halt auf andere treffen. Und so hat es dann halt den armen Kerl erwischt, dann mit dem langen Finger am Hals. So. Weil ich glaube auch nicht, dass sie auch immer forschen müssen. Was sollen sie denn auch immer forschen? Vielleicht wollen sie auch einfach manchmal interagieren, und deren Interaktionsmethoden, wenn sie auf uns treffen, sind vielleicht ein bisschen, würde ich mal sagen, wenn man über solche Berichte etwas erfährt, vielleicht ein bisschen übertrieben. Also jemand, der immer mit der Tür ins Haus fällt, ja, der immer sofort aufbrausend ist, der immer sofort unsympathisch ist, so, das könnte ja der Alien sein, weil der einfach nicht weiß, wie er sich hier verhalten soll. Und so wie er sich halt hier gibt, der Alien, in Anführungszeichen, ne, weil es gibt ja viele verschiedene ja dann, was viele verschiedene Methoden oder Methodiken gibt oder viele verschiedene Happenings ja gab, ne, von Entführungen bis zur normalen Sichtung, dass der einfach nicht weiß, wie er mit uns interagiert und einfach so interagiert, wie er das schon immer gelernt hat. Ja. Und deswegen passieren manchmal halt so blöde oder schlimme oder belustigende Dinge. Aber die sind halt vielleicht auch nicht immer böse gemeint oder nicht gemeint, weil sie halt forscherischer Natur entsprechen. Das glaube ich zum Beispiel nicht.
Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine, ja, vielleicht schon, wer weiß, irgendwo eine Spezies gibt, die der zur Begrüßung irgendwie eine Sonde in den Arsch rammt. Aber du bist so ein bisschen, du beißt dich so ein bisschen an dem Nuts and Bolts-Thema fest, dass es sich um Spezies handelt, die von irgendwo angeflogen kamen oder wie auch immer sie herkamen und eben, ja, du denkst, es sind Aliens irgendwo von einem Planeten, nehme ich an.
Also ich bin zweierlei geteilt. Also ich finde, zwei Möglichkeiten finde ich interessant, was Aliens angeht. Die eine ist natürlich, dass es halt etwas von anderen Planeten ist. Also klar, es muss ja natürlich von anderen Planeten sein, sonst wären es ja keine Aliens per Definition. Das wäre das eine, was ich für möglich halte. Wenn es allerdings auch dann wieder konkret um die Definition von Alien geht, um was dieser Alien, oder wenn man es halt als Wesen dann halt betrachtet in dem Fall, ne, oder das, was man halt sieht. Ich halte aber auch als Möglichkeit offen, dass das, was man da sieht oder wenn man so auf Aliens stößt oder in welcher Form auch immer, dass das Wesen sind, die vielleicht auch dem Erschaffer, also wirklich dem Erschaffensprozess oder dem generellen Universumsprozess dann halt auch zugehörig sind und keine andere Spezies sind, wie ich das eben meine, dass wir als Menschheit eben einfach ein zufälliger Samen sind. Und dass es natürlich andere Menschen sozusagen irgendwo im Universum gibt, ja. Aber dass die natürlich niemals über ihren eigenen Planeten hinwegkommen, ne? Weil ich meine, wir sehen es ja bei uns ja auch auf der eigenen Erde, dass das ja nicht so wirklich gut klappt, ne? Dass wir da alle vorankommen, sondern es gibt halt mehr Krieg und Totschlag als wie gefühlt je zuvor. Und die Szenarien für die Zukunft sehen auch nicht wirklich rosig aus, was das angeht. Dass alle Aliens, die man so vielleicht sieht, dass die wirklich halt dem Höhergestellten halt dienen oder zumindest zugehörig sind. Aber dass es natürlich auch viele Spezies wie wir gibt, auf vielen anderen Planeten auch, aber die werden halt alle nie imstande sein, das zu machen, wovon wir halt vielleicht träumen.
Ich kann meine Idee noch so gar nicht richtig in Worte packen. Da muss ich noch eine ganze Weile drüber nachdenken, glaube ich. Also im Kopf, du kennst das im Kopf, weiß man schon, was man sagen will, aber man hat noch nicht die Worte dafür. Ich denke, es muss überhaupt nichts mit Außerirdischen zu tun haben, mit irgendwelchen Wesen von anderen Planeten oder aus irgendeinem anderen Universum. Das muss damit gar nichts zu tun haben. Das ist einfach nur das, was es uns zeigt. Und wir denken, aha, ein UFO, das muss natürlich von einem anderen Planeten stammen oder nur irgendwo aus dem Universum. Es kann ganz anders sein und komplett abgespaced sein. Um meinen Punkt von vorhin noch mal ein bisschen auszuführen, weil ich gesagt habe, vielleicht stehst du vor dir selbst, wenn die Maske fällt. Vielleicht ist dieses Phänomen viel, viel enger mit uns verknüpft und verknotet, als wir es uns vorstellen können, mit jedem Einzelnen von uns. Vielleicht weiß der Teufel, ob dieses Phänomen überhaupt zur Erde gehört. Vielleicht ist es ein Phänomen, das auf der Erde existiert und wir sind eben damit in irgendeiner Art und Weise verbandelt. Und manche Leute trifft es eben mehr als andere. Da könnte man sich dann noch die Frage stellen, würden wir diese Dinge auch auf einem anderen Planeten erleben? Stell dir vor, wir würden jetzt den Mars besiedeln, ziehen alle auf den Mars oder ein Großteil der Menschen geht auf den Mars. Wir leben da unser Leben unter unseren Kuppeln und was weiß ich. Und in unseren Städten würden wir da auch diese Phänomene erleben oder ist es ein Phänomen, das sich auf die Erde beschränkt? Hat es was mit der Erde zu tun? Hat der Planet selbst was mit diesem Phänomen zu tun? Wir haben ja auch Orte, an denen solche Phänomene vermehrt auftreten. Wir haben so Portalorte angeblich. Es gibt ja Orte, Skinwalker Ranch und viele andere Orte auf der Welt, denen eben solche Spukphänomene oder UFO-Sichtungen vermehrt auftreten. Davon haben wir offenbar ganz viele auf der Welt. Ist es ein Phänomen, das sich auf die Erde beschränkt? Das ist die Frage, die sich stellt. Und wie ich schon sagte, ist es viel enger mit uns verbunden und verknüpft, als wir es uns jemals vorstellen können? Dafür habe ich noch keine Worte für. Ich muss da echt noch ein bisschen drüber nachdenken und mir da meine Gedanken machen. Aber es könnte ja sein, wie gesagt, dass du irgendwann mal aufwachst aus so einem Szenario oder beziehungsweise so ein Szenario gerade mit dir passiert, wie das, was wir vorhin vielfach beschrieben haben. Und plötzlich bist du mit dir selbst konfrontiert, weil dieses Phänomen eben irgendetwas mit dir selbst zu tun hat, mit uns Menschen zu tun hat. Und vielleicht hängen wir da selbst mit drin und lösen das irgendwie selbst aus. Alles, was wir da sehen, das hat mit uns selbst zu tun. Sind wir vielleicht teilweise selbst? Das ist, wie gesagt, jetzt hört sich echt freaky an, aber da muss ich noch ein bisschen dran feilen, meiner Idee. Aber so kann ich mir das schon vorstellen. Das finde ich gut, den Gedanken.
Ich verstehe deinen Punkt und deinen Standpunkt verstehe ich sehr gut und deine Gedanken dazu sind auch sehr, 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 sehr interessant. Ich würde das gerne mal ein bisschen ausführen, weil mir kam da spontan natürlich auch die Idee, wenn es natürlich so ist, dass das noch nicht so ganz klar definierbar ist, so, dann kann es ja auch sein, dass man vielleicht noch mal ein bisschen diesen Fokus größer fassen muss, in dem Sinne, dass man sagt, wir müssen auch konkret anfangen, darüber nachzudenken, was wirklich der Hintergrund dieses Phänomens an sich halt auch ist, ja. Also, dass wir nicht nur über die Auswirkungen sprechen, was einem Menschen da passiert oder einer Gruppe da passiert. Und da ist natürlich so ein, dieser Fall von der Simbabwe-Schule, wie viele Kinder waren das? 60, glaube ich. Da natürlich enorm und massiv, ne? Da muss man natürlich dann halt auch schauen. Aber das ist natürlich dann auch wieder sehr, sehr erstaunlich, dass so viele Menschen dann das Gleiche sehen, ne? Aber was ist halt der Zweck dahinter? Und dann kommt halt der Punkt direkt wieder anschließend für mich, wo ich dann sage, so, da muss ich darüber nachdenken, ne? Wie du das halt sagst, so, es muss halt nicht zwangsläufig mit Aliens zu tun haben. Ist es eben ein höherer Purpose, ja? Eine höhere Bestimmung? Und ist die für jeden halt vorgeschrieben und festgeschrieben? Ja, also das, was man halt sieht, ist das halt auch etwas, was dann per Zufall passiert? Oder ist das halt auch, ich mag das Wort in diesem Kontext nicht, aber das beschreibt es wahrscheinlich am ehesten halt auch Schicksal, vorherbestimmtes Schicksal, dass das auch passiert, was man dann halt auch sieht. Ne, weil manche Menschen sehen ja tendenziell eher mehr Sachen, manche weniger oder manche erleben halt mehr oder manche weniger laut eigenen Aussagen. Und manches ist auch manchmal sehr gut belegt. Das muss man ja auch sagen. Das heißt, wo ist da der Fokus oder warum werden manche Menschen eher priorisiert und manche weniger? Und warum ist das so und dann auch nur so ausgewählt und nur so wenig? Und warum ist es nichts Alltägliches? Warum ist es etwas sehr Ausgewähltes, was seit Jahrtausenden bekannt ist? Also, dass so etwas immer mal wieder aufkommt, ja. Die Frage ist natürlich, in welcher Form. Deswegen habe ich es ja gesagt, nur vor 4000 Jahren sah das aus wie im anders aus als wie im 17. Jahrhundert, als wie die Dinge, die wir heute erleben, die wir heute am Himmel beispielsweise beobachten oder was Menschen halt auch passiert. Das verschiebt sich alles. Und dann ist halt eben die Frage dahinter, ne, was ist halt wirklich der Sinn und inwiefern ist halt auch jeder Mensch halt mit so einer möglichen Geschichte halt verknüpft, in dem Sinne von, ist das halt vorherbestimmt, dass man das sieht, oder ist es halt Zufall, dass man das sieht, ne? Und wenn es halt Zufall ist, dann glaube ich, dann bin ich schon ein bisschen näher dran an dieser ganzen Verzerrungstheorie, dass ich dann sage, so, das ist jetzt vielleicht nicht für diesen Menschen dann bestimmt, für diesen Purpose des Bewusstseins dann in dem Fall. Und deswegen wird ihm dann ein anderes Bild vermittelt und etwas anderes gezeigt, als was eigentlich wirklich da existiert und stattfindet.
Ja, auch sehr gute Gedanken auf jeden Fall, ja. Sehr interessante Gedanken. Werde ich mir auch immer meinen Kopf dazu machen. Für mich passt diese Theorie ebenso gut. Und für mich passt auch die Idee, dass es sehr viel mit einem selbst zu tun hat. Wir hatten vor einer Weile mal, ach, das ist schon lange her, bei Sagenhaft und Sonderbar einen Podcast, da ging es, ich glaube, der Titel war Die Angst davor, sich selbst zu begegnen. Der Blick in den Spiegel oder irgend sowas war das. Da ging es auch unter anderem ja um Spiegel selbst, dass man eben wirklich um Spiegel, dass man eben manche Leute ein komisches Gefühl haben, wenn sie in den Spiegel gucken. Also ich war auch einer, ich habe früher die Spiegel irgendwie abgehängt oder zugehängt. Ich mochte das nicht, im Schlafzimmer irgendwie den Spiegel zu haben und da reinzugucken und da reingucken zu müssen. Und manchmal auch ein komisches Gefühl habe, wenn ich vom Spiegel stehe. Nicht, weil ich so hässlich bin, darf ein Grund sein, aber generell, weil es einfach manchmal komisch ist, sich im Spiegel zu sehen. Und es gibt auch Träume, da begegnen Menschen sich selbst, hatte ich auch schon, selbst begegnet im Traum. Und irgendwie Verfolgungsszenarien erlebt im Traum und dann irgendwann bist du mit dem Verfolger konfrontiert und du bist es selbst. Das ist auch sehr abgespaced. Vielleicht ist das habe ich schon sehr oft gehört, übrigens von Leuten, die solche Träume haben, von sich selbst verfolgt werden. Oder wirklich sich im Spiegel nicht angucken können. Oder manche Leute wirklich am Rad drehen, wenn sie drüber nachdenken, dass wenn du in den Spiegel guckst, irgendwie dein rechter Arm ja auf der falschen, also alles ist irgendwie so, ja, logischerweise spiegelverkehrt und schaut aber so normal aus im Spiegel. Oder wenn du dich irgendwie mit der Selfie-Kamera am Handy fotografierst und der rechte Arm ist da, wo dein linker Arm sein sollte. Also dieses Spiegelverkehrte macht manche Leute ja regelrecht wahnsinnig. Wo es dafür natürlich Erklärungen gibt, warum das so ist. Aber manche Leute macht das eben verrückt, das zu sehen. Es ist für die eine seltsame Realität, das zu sehen. Und deswegen, ja, vielleicht, das passt alles für mich so in diese Verzerrungstheorie rein, das Ganze auch mit sich selbst konfrontiert zu werden. Und Mensch, es ist eine echt abgespacede Welt, in der wir leben. Es passieren so verrückte Dinge auf der Welt jeden Tag. Leute erleben so viele Phänomene und wie wir gerade gesagt haben, ja, manche erleben viel mehr als andere, was mich auch immer zum Nachdenken bringt. Warum erleben? Gut, du kannst es den Leuten glauben oder nicht. Ja, es gibt so ein Ehepaar aus wohnen die in Österreich, ich weiß es gar nicht. Die waren oft bei Crop FM. Und ich sage jetzt den Namen nicht, aber die Leute, die das kennen, die wissen jetzt genau, wen ich meine. Die haben dann ständig irgendwie UFO-Sichtungen. Also wirklich immerzu sehen diese Menschen UFOs. Ob das jetzt wirklich so ist, ich weiß es nicht. Ich will den Leuten nicht unterstellen, dass sie lügen, aber warum sehen diese Menschen ständig UFOs und manche eben niemals in ihrem Leben? Warum erleben manche Leute? Ich habe erzählt, dass ich im Podcast mal ein Interview hatte mit einer älteren Dame, bei der es plötzlich losging mit diesem Spukphänomen. Sie lag im Bett und irgendwas hat von unten gegen ihr Bett getreten, gegen die Matratze getreten. Sie flog im Bett umher und von dem Tag an hat sie ständig Geister durch ihr Haus laufen sehen, die auch versucht haben, mit ihr zu interagieren und sie auch sehen konnten und offensichtlich wütend auf sie waren manchmal. Eine dieser Geister, die haben skurrile Sachen gemacht. Das ist total plemplem, wenn du das hörst. Aber die Frau, keine Ahnung, über 70 Jahre alt, saß da mit Gänsehaut und Tränen in den Augen, hat das erzählt. Und sie hat mir nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie irgendwie durchgeknallt oder verrückt. Das war eine ganz normale, ältere Dame eben. Also mein erster Eindruck, natürlich weiß ich nicht, kann den Leuten nicht in den Kopf gucken, kann natürlich auch jetzt eine psychische Störung vorliegen, ich weiß. Aber sie hat mir erzählt, dass die Geisterjäger da waren und in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung eben Kameras aufgestellt haben, um das eventuelle Phänomen eben zu filmen. Am nächsten Tag war die Kamera kaputt und in der Nacht darauf kam ein Geist an ihr Bett, der ein Foto von ihr gemacht hat. Als würde er sie irgendwie veralbern wollen, hier, du bei uns, ne? Du wolltest uns fotografieren, jetzt fotografiere ich dich, zeig dir mal, wie das geht. Einmal stand so ein Spukerscheinung, so ein Mann vor ihrem Bett mit einer hassverzerrten Miene, sagt sie, und richtet eine Waffe auf sie. Plötzlich war er verschwunden. Also, was sind das für abgefahrene Phänomene? Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Und deswegen gefällt mir diese Verzerrungstheorie wirklich sehr gut.
Mir nicht.
Nein,
Nein,
alles
nein, nein,
gut.
nein, nein. Also ich spreche der Verzerrungstheorie da, um da auch mal einen Schluss dazu finden, zu diesem Thema natürlich auch gewissermaßen auch viele Dinge dann auch zu, ne? Aber es steht und fällt für mich halt eben nach der Frage des Höheren dahinter, was da wirklich auch stattfindet, was da passiert, was nicht gezeigt wird und wer oder was das macht, ne? Und von da aus geht es eben in diese ganz vielen verschiedenen Richtungen und ich tendiere jetzt, vielleicht liegt es an den letzten Folgen, die wir hatten, immer zum Thema Glauben oder so. Ich tendiere mehr dahinter, jetzt nicht an Religion zu glauben, sondern mehr dahinter, dass das, was wir gerade anfangen zu sehen oder das, was wir da analysieren, dass das, was wir da erforschen, möglicherweise, dass das wirklich dem höheren Erschaffer halt auch entspricht und nicht irgendeiner anderen Spezies. Also das ist für mich gerade aktuell so gefühlt am wahrscheinlichsten. Das kann nächste Woche natürlich auch wieder komplett anders sein. Deswegen ist es irgendwann mal interessant, mal so ein paar Reaction-Videos drauf zu machen, was wir mal in alten Folgen gesagt haben. Weil ich habe zufälligerweise Folge 9 geschaut, von uns, wo es um Träume und Reinkarnation ging. Um nochmal zu gucken, was wir über Träume gesagt haben in Bezug auf die Zuschauer-E-Mail von am Anfang, weil ich wissen wollte, worüber wir da gesprochen haben, um eventuell darauf verweisen zu können, ob wir vielleicht über dieses Thema halt gesprochen haben. Selbstverständlich natürlich nicht, es ging wieder um komplett andere Sachen in Bezug auf Träume und Reinkarnation. Aber das ist auch so dieses, wo wir auch immer wieder an andere Punkte anknüpfen zum Thema Bewusstsein. Ja, weil Bewusstsein ist auch gleichzeitig wieder Gehirn und vielleicht auch wieder etwas, was man auch nicht immer steuern kann. Ja, Thema Reflex ist, glaube ich, das Einfachste, was man da auch immer sagen kann, was jeder einfach nachvollziehen kann, ist, du haust mit dem kleinen Gummihammer gegen das Knie und ob du willst oder nicht, wenn alles funktioniert, ja, dann bewegt sich dein Knie. Ja, also das ist ja eine Steuerung, die du nicht aufhalten kannst in dem Fall. Und was dann Gedanken angeht, also im Kopf passiert, ja, dass da wirklich Gedankenexperimente, Gedankenspiralen vor allem auch leider manchmal dann auch passieren und dass da vielleicht auch etwas dann, ja, in diesem Kopf dann stattfindet, was zu dieser Realität wird, was aber im Endeffekt nicht wirklich die Realität ist. Das ist die eine Seite, wenn man da vielleicht medizinisch negativ vielleicht rangehen möchte. Aber viel interessanter ist ja auch die andere Seite ist und darum ging es ja auch dann auch in diesem Austausch, ja. Was ist, wenn es so ist, dass da wirklich ein mutmaßlicher Alien, eine Kraft, eine nicht-irdische Kraft etwas auf uns ausübt? Und welchen Ursprung hat das und welchen Sinn hat das dahinter? Und ich glaube, dass wir in über einer Stunde 20 diesem ganzen Thema kein Stück weitergekommen sind.
Da gebe ich dir recht. Das sind wir nicht. Ich möchte noch eins dranhängen, weil wir es über diese vielen vermeintlichen Alien-Spezies hatten, die uns vielleicht besuchen und du ja der Meinung bist, dass sie dann vielleicht trotzdem irgendwo von verschiedenen Planeten kommen könnten. Wir tun uns ja wahnsinnig schwer, einen Planeten zu finden, auf dem es Leben gibt. Jetzt sind wir der ganzen Geschichte ein bisschen näher gekommen. Ich habe mir das ein bisschen rausgeschrieben. Es hat einer meiner Lieblings-YouTuber, der LP Indie, auch ein Video drüber gemacht. Und ich habe den Artikel mir durchgelesen, den er als Quelle angegeben hat. Es ist so, dass der Exoplanet K2-18b, ich habe mir das hier aufgeschrieben, entdeckt im Jahr 2015 das Interesse der Forschung geweckt hat, da er sich in einer habitablen Zone seines Sterns befindet. Was bedeutet, dass flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche existieren könnte, das wissen wir alle. Untersuchungen deuten eben darauf hin, dass er möglicherweise eine Wasserstoffatmosphäre, eine wasserstoffreiche Atmosphäre, muss man sagen, und Ozeane besitzt, die Leben unterstützen könnten. Das wissen wir auch, dass es der Fall sein könnte bei derartigen Planeten. Wir hatten eben bisher aber noch nichts Konkreteres. So, das James-Webb-Weltraumteleskop hat Hinweise auf Methan, Kohlendioxid und möglicherweise das Molekül Dimethylsulfid, kurz DMS, in seiner Atmosphäre gefunden. Das ist extrem interessant. Dimethylsulfid ist möglicherweise ist eine mögliche Biosignatur, die auf Leben hindeuten könnte. Und Es ist eben so, dass dieses Molekül, DMS, auf der Erde nur von Leben produziert wird. Nur Leben generiert dieses Molekül. Nichts anderes. Das ist die einzige Herkunft. Und das ist wahnsinnig spannend. Und diese Forscher haben eben das James-Webb-Weltraumteleskop erneut auf diesen K2-18b ausgerichtet, um gezielt nach diesem Molekül zu suchen. Und die Ergebnisse werden also in einigen Monaten, so kann man es lesen, erwartet. Die Entdeckung von DMS könnte die Wissenschaft revolutionieren, wie die schreiben, und als Beweis für außerirdisches Leben dienen. Aber Forscher warnen natürlich vor überhasteten Schlussfolgerungen. Also bei all der Euphorie, dass es dort Leben geben könnte, denn wenn dieses Molekül natürlich jetzt wirklich vermehrt dort gefunden wird, dann spricht das dafür, dass dort Leben existiert, in welcher Form auch immer. Ja, das ist ganz interessant und es ist auch in unserer Nachbarschaft, könnte man fast sagen. Es ist wahnsinnig weit weg, aber es ist ja in unserer Milchstraße noch zu finden, das Ganze.
Ja, wenn das so wäre, dann ist das natürlich auf jeden Fall etwas Aufregendes und das würde ja auf die Worte von Bill Clinton ja zutreffen, der gesagt hat, so, da kommt was, entspannt euch mal ein bisschen, ne? Aber es wird auf jeden Fall was revealed, was das angeht, ne? Ob es jetzt letzten Endes genau das ist, das wollen wir mal sehen. Und es ist natürlich auch die Frage, was man da womöglich auch entdeckt. Also wenn wir ja natürlich jetzt davon ausgehen, dass alle Gegebenheiten auch dazu da sind und dass eben auch diese Marker gefunden worden sind zu diesem Element, zu diesem Stoff, ne, was nur Leben produzieren kann, dann ist das cool und schön. Und jetzt geht es ja darum, dann vielleicht herauszufinden, ob da wirklich schon etwas existiert, weil es muss ja, weil anders geht es ja auch gar nicht. Und dann ist ja die Frage natürlich, was da existiert. Und dann wird es natürlich spannend. Also reden wir da über Lebewesen, normale Lebewesen, also nicht menschliche Lebewesen, also über Tiere oder über andere Dinge, die etwas mit ihrem Körper produzieren, die jagen müssen, die einen Organismus haben. Oder reden wir da über etwas, was uns vielleicht in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form vielleicht ähnlich ist.
Darum
So,
geht's.
ne? Und das ist natürlich interessant und das werden wir natürlich jetzt auch vor allem hier im JWR-Podcast mit Adleraugen verfolgen, wenn da in den nächsten Monaten etwas veröffentlicht wird. Und ich gehe davon aus, dass unsere bekannten Gäste und Freunde des Podcasts auch dann auch etwas dazu zu sagen haben. Und sowas finde ich auch immer spannend. Sowas ist immer spannend, wenn auf Planeten Dinge entdeckt werden. Das ist, wie du das auch irgendwann mal am Anfang der Sendung, glaube ich, auch erwähnt hast, zum Thema David Grusch und den anderen Kollegen. Man will immer noch eine Story draufsetzen. Es ist immer eine Persönlichkeit, eine Person dann dahinter, ne? Das Ganze ist aber noch was anderes, wenn es um Planetenanalyse geht. Oder wenn es darum geht, so, wir haben jetzt das Teleskop auf etwas gerichtet, so, es kommt eben dann, das muss man ja sagen, von einer offiziellen Stelle dann ja in dem Fall, ne, das finde ich, das hat immer noch mal eine andere Gewichtung, wenn sowas kommt, weil das, was da natürlich dann auch rausgekommen ist, ist ja auch genau das, was sich die Szene ja auch wünscht. Ja, also das ist ja auch genau das da, wo man ja hin will, weil man will ja auch diese Beweise finden, dass da etwas existiert und mehr hintersteckt. Und deswegen sind mir dann solche Berichte sehr, sehr willkommen.
Das Ding ist ja auch, wir wollen gleich Schluss machen hier, aber das will ich noch anmerken. Das Ding ist auch, dass würden wir ewig nichts finden, also wirklich auch in 100, 200, 300, 400, 500 Jahren nichts anderes finden im All, wirklich außer uns, neben uns, dann könnte man natürlich auch denken, vielleicht hat es wirklich den tieferen Sinn, dass wir alleine sind, dass es nur uns gibt. Das wäre natürlich erschreckend, wenn es wirklich nur uns gibt. Aber vielleicht auch irgendwie interessant. Dann muss man sich auch fragen, warum es so ist. Warum ist Lebens wirklich nur hier auf diese Art und Weise entstanden? Aber es macht ja auch keinen Sinn. Wenn es hier entstehen kann, kann es auch woanders auch entstehen. Jetzt, wenn jetzt da herauskommt, dass es dort Leben gibt, in welcher Form auch immer, wenn es dort Leben gibt, dann gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Keinen. Den ich jetzt aber noch habe, weil ich jetzt sage, warum soll es nicht so sein, dass wir die Einzigen sind? Es ist nicht wirklich logisch, aber es könnte ja sein, dass dann tieferer Sinn dahinter steckt, dass es wirklich nur uns gibt. Bei all diesen Milliarden von Planeten. Vielleicht, wer weiß es. Wenn jetzt hier was entdeckt wird, wenn sich das herausstellt, okay, da gibt es Leben, dann gibt es für mich keinen Zweifel, dass es noch wahnsinnig viel mehr Leben gibt im All. Also da, dann ist für mich jeder Zweifel verflogen, wenn es, egal was es ist, wenn es noch so kleine Lebewesen sind, die das Molekül projizieren, generieren, dann habe ich keine Zweifel mehr, dass es wahnsinnig viel gibt. Sehr, sehr viel Leben. Wir wissen nur nicht wo. Dann stellt sich nur noch die Frage, wie viel es ist und wie viel es noch ist und in welcher Form. Ja, natürlich. Das können dann die neuen Fragen, die sich stellen. Haben wir eine Frage geklärt, ob es noch was gibt, dann wollen wir natürlich wissen, wie es aussieht und was es noch gibt und wie viel es noch gibt. Aber Zweifel habe ich da nicht mehr, dass es wahnsinnig viel gibt. Ja.
Und ich denke, das ist etwas, was halt auch absehbar ist, weil auch diese Hobbytechnik, was sowas angeht, natürlich auch da immer besser wird. Und da reden wir dann erstmal noch über diese unerklärlichen Sachen oder über die Sachen, die man halt auch schlecht aufnehmen kann, was Menschen dann gesichtet haben. Das wird natürlich dann auch immer besser und mit der Zeit, was zumindest irdische Sichtungen oder Phänomene und Ereignisse angeht, auch immer besser qualitativ auch gesehen. Da sollte man auch immer mal ein Auge drauf werfen. Das ist auch aber immer so ein bisschen schwer auch dann zu finden, was Menschen auch da veröffentlichen. Ne, deswegen ist auch die wissenschaftliche Seite da auch in dem Fall sehr interessant. Und wie du das sagst, selbstverständlich ist es dann so, wenn wir irgendwo woanders was finden, ist es ja vollkommen logisch und klar, dass woanders ja auch irgendwo auch noch etwas existiert. Ich bin da, was das angeht, gedanklich da schon einen Schritt weiter, dass ich schon der festen Annahme bin, dass definitiv mehr da draußen ist als wir, weil ich einfach uns als Beweis dafür nehme, dass definitiv was anderes da draußen sein muss. Weil wenn es uns gibt, gibt es auch was anderes. So. Und das ist die Annahme, die ich halt da gerade aktuell treffe, nach der ich mich halt fühle. Und diese Annahme habe ich aber auch schon seit mehreren Monaten. Es geht ja auch immer nur darum, wie ist denn die Auslegung des Höheren, des Größeren dahinter? Ja, also was ist der eigentliche Zweck dann dahinter? Das variiert sehr stark. Aber das alleine der Fakt, dass wir existieren, dass wir hier reden, ist für mich Grund und Beweis genug, dass definitiv woanders auch was existiert, weil ich weiß, dass es woanders auch Sterne gibt, die auch Energie produzieren, die auch dann selbstverständlich auch dann Wärme ausstrahlen an den Punkten, wo sie sind. Und dass die Formation von Sternen generell, das, was man auf jeden Sternenkarten halt auch sehen kann. Und selbst wenn man sich nur eine einfache App aufs Handy runterlädt und dann den Nachthimmel dann beispielsweise dann auch scannt, wie viele Sterne in verschiedensten Formationen da existieren. Wir sind da vielleicht ein Zufallsprodukt, weil wir gerade in dieser habitablen Zone halt auch stecken, ne? Wie der Planet, den du auch genannt hast. Und wenn es das bei uns gibt, wird es das woanders auch geben. Also ich meine, alleine diese Frage, glaube ich, ich weiß nicht, natürlich redet man auch darüber, über etwas Unerklärliches da, weil dann kommt natürlich die Frage, ja, dann heißt es dann wieder, ja, dann zeig doch mal den Beweis, dass es da Außerirdische gibt, ne? Ich verstehe diesen Ansatz, diesen Punkt, ne? Aber wie gesagt, ich bin halt schon diesen Schritt weiter, wo ich halt wirklich fest davon ausgehe, weil es uns gibt, gibt es auch definitiv anderes. Die Frage ist halt nur, in welcher Form und mit welchem technologischen Status. Und da glaube ich halt sehr häufig nicht, dass das, was wir als Vorstellung haben, was Menschen vielleicht erlebt oder gesehen haben, dass das wirklich der normalen Alien-Realität entspricht. Das glaube ich weniger. Aber dass es existiert, das ist vollkommen klar.
Naja, mir ist es bislang noch nicht vollkommen klar, wehre mich noch so ein bisschen dagegen, beziehungsweise halte ich es natürlich für möglich, dass es ganz viel gibt. Aber wir wissen eben nichts. Und genauso ist es bei der Verzerrungstheorie. Jede Idee, die wir heute geäußert haben, ist genauso gut wie alle anderen auch, denn wir wissen nichts. Gar nichts. Aber das ist ja auch spannend, nichts zu wissen. Kann auch sehr spannend sein und sehr interessant. Ja.
Das war wieder mal Spielfilmlänge heute Abend. Ganz kurz, ich habe es ja angeteasert, Thema Mundharmonika-Spiel,
Oh.
Instagram. Du bist ja wieder aktiv. Also der JWR Podcast hat auch Instagram. Das heißt, einfach mal suchen nach JWR Podcast. Da teilen wir auch immer ganz coole Fotos und Videos. Aber du hast in letzter Zeit ein paar Mundharmonika Leaks zum Besten gegeben. Und da wollte ich dich fragen, verfolgst du jetzt als zweites Standbein neben dem Podcast wieder die musikalische Karriere?
Ich möchte nicht wieder aktiver Musiker werden, sagen wir es mal so, und mein Geld damit verdienen oder so, aber ich fange wieder ein bisschen an zu tröten mit meiner Mundharmonika. Ja, ich möchte wieder ein bisschen was Neues dazulernen und das beruhigt mich auch ein bisschen. Das ist so ein kleiner Ausgleich zu all dem hier. Und da ich nicht wahnsinnig viel Zeit habe, also die meiste Freizeit geht eben in den Podcast, meine 90% meiner Freizeit. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann werde ich jetzt mal ein bisschen mir ein paar, wieder ein paar Tonleitern reinprügeln und werde mal ein paar Liedchen trällern. Aber aktiver Musiker werde ich nicht mehr, nein.
Und wenn allerdings die nächste Mundharmonika Blues Webseite einen Contest veröffentlicht, ja, wo man sich eintragen und hochladen kann mit Videos, mit dem Backing-Track in den Kategorien Anfänger, Intermediate und absoluter Experte, dann sag mir bitte Bescheid, weil dann würde ich auch gerne an dem Contest wieder mit teilnehmen und definitiv meine Videos in der Expertenrunde hochladen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir jeweils kommen. Das wäre ein würdiger Abschluss dieser ewigen Mobbing-Debatte von damals. Und das würde ich sehr begrüßen. Und das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du da an mich denken würdest, du kleiner Hater.
Da denke ich auf jeden Fall an dich. Und ich komme dich ja bald besuchen, haben wir besprochen. Mehr Infos dazu in Kürze. Und dann werden wir vielleicht mal zusammen musizieren und können vielleicht den Leuten ein kleines Video präsentieren.
Ich glaube, dass wir das eher weniger machen werden, aber wir werden auf jeden Fall eine coole Zeit hoffentlich miteinander verbringen. Ich zeige dir Nordrhein-Westfalen, die schönen Seiten Deutschlands. Und du wirst ganz begeistert sein und wirst nie wieder von hier weg wollen.
Ich denke nicht. Aber das Angebot nehme ich auf jeden Fall in Anspruch. Danke.
Meine lieben Freundinnen und Freunde des JWR-Podcasts, wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, heute war es ein sehr, sehr großer philosophischer Austausch, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr noch nicht zu der großen Community dazugehört. Und wie ich es vorhin auch gesagt habe, wir haben auch einen Instagram-Channel sowie auch TikTok. Da wollen wir Influencer werden, aber wir haben einfach die falsche Zielgruppe bei uns, was TikTok angeht. Also da guckt einfach keiner. Das heißt, wenn ihr aber TikTok und Instagram habt, JWR Podcast, einfach mal danach suchen. Da sind wir auf jeden Fall vertreten und teilen auch Content, den wir auch nicht im YouTube Community-Tab teilen können. Und entsprechend würde ich sagen, das war ein sehr, sehr interessanter Austausch und würde sagen, Daniel, ich danke dir sehr für deine philosophischen Gedanken, dass du mich über die Verzerrungstheorie aufgeklärt hast und dass wir zu keinem Ergebnis gekommen sind und sage Dankeschön, gute Nacht und bis zur nächsten Woche.